Mit einer Extrarunde hat es der 1. FC Heidenheim geschafft, die Liga zu halten in einer bemerkenswerten Saison, die ja auch bedeutete Europapokal. Wir wollen drüber sprechen mit Petra Neher, die kennt ihr ja hoffentlich schon aus dem Rasenfunk, und jetzt geht's los.
Der Rasenfunk Royal.
Wir alle. Ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Petra, hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk.
Hey, hey, grüß dich.
Schön, dass du wieder hier bist. Du, bei der Recherche auf diese Sendung hin, da habe ich mir bei FBref wie immer so alle Spiele aufgemacht. Und dann war ich total verwirrt, weil da waren da auf einmal schottische, Schweizer und dänische Flaggen mit drin bei manchen Spielen. Und dann ist mir wieder eingefallen, ach krass, stimmt, wir hatten ja Europapokal. Kannst du dich noch zurückbeamen in den Sommer, wie das war vor der Saison?
Welcher Stand?
Naja, also bevor es losging quasi mit allem, mit Playoffs und so weiter.
Erschlagen, tatsächlich. Immer noch fassungslos, ticken beunruhigt, wie das alles werden wird, diese Saison, was so alles auf uns zukommt. Ich habe mich total gefreut für die wirklich ganz tollen Heidenheimer Ultras, die, ich glaube, die Besten der Welt sind, mit wahnsinnig viel Engagement, wahnsinnig nette Menschen, die alles geben, ihr ganzes Herzblut, wirklich alles selber malen, und für die das war für die eine solch großartige Geschichte. Europa Horner International nennt sich das Ganze. Das war einfach der Hammer.
Und wie optimistisch warst du, dass man auch über die Playoff-Runde rauskommt?
Sehr. Also da habe ich mir tatsächlich keine Sorgen gemacht. Da war ich mir ziemlich sicher, dass das funktionieren wird. Die waren im Flow, die waren völlig euphorisiert von ihrer Vorbereitung. Also da habe ich mir gar keine Sorgen gemacht. Ich habe mir eher Sorgen gemacht, dass es über die Playoffs hinausgeht. Das war eigentlich eher mein Problem.
Okay. Wegen der Spielbelastung und so weiter hattest du einfach Angst, dass es zu viel ist für Heidenheim.
Ich war mir ziemlich sicher, dass es zu viel sein wird, aber nicht nur unbedingt wegen der Belastung, sondern das waren so viele Dinge, die da reingespielt haben. Also wärst du mit einem alten Kader in die neue Saison gegangen. Ich glaube, ich hätte mir keine Gedanken gemacht. Mhm. Die sind alle lernfähig, auch wenn das erste Mal für den Staff war, für den Verein war. Da war ich mir eigentlich sicher, das wird funktionieren. Aber wenn du halt knapp 45% deiner Stammelf verlierst, und das sind nicht nur die drei, die immer nur durch die Medien gegeistert sind, das ist halt schon eine herbe Packung, ne? Also du hast, klar, alle reden von Kleindienst, Beste und Dingchi, aber das eben auch die ganzen Einwechselspieler, die wirklich in jedem Spiel eigentlich irgendwann ab Minute 65, 70 kamen, also Pick, Dovedan und Kevin Sessa, dass die auch nicht mehr da waren. Also dass du eben ja 45% deiner Stammbesetzung verloren hast. Wie soll das jemand packen? Also ich finde das, also das fand ich sehr, sehr beängstigend tatsächlich.
Aber du hast jetzt deinen ersten Aspekt genannt, Start in das verflixte zweite Jahr oder der Beweis eines unbewiesenen Mythos und dann eben, dass 45% des erweiterten Kaders zurückbleiben. Was meinst du denn mit dem unbewiesenen Mythos?
Normalerweise ist das erste Jahr das schwierigste Jahr und nicht das zweite. Aber bei uns war es eben wirklich das zweite Jahr. Und ich glaube auch, dass das dritte nicht mehr so schlimm wird, das zweite wird. Insofern sind wir jetzt der Beweis, dass es doch kein Mythos ist und dass es zumindest bei den Heidenheimern genauso gelaufen ist.
Ja, aber was glaubst du denn, wie die Verantwortlichen das damals im Sommer gesehen haben? Ich meine, dass du dich nicht dagegen wehren kannst, dass Beste, Dingchi und Kleindienst mit ihren Leistungen auf sich aufmerksam machen, das ist ja klar. Aber zum Beispiel bei den Spielern, die du ja gerade beschrieben hast, eher als Einwechselspieler, hätte man die abgeben müssen?
Im Nachhinein immer schwierig. Du weißt halt hinterher nicht, was du vorher gewusst hast. Ich verstehe den Ansatz schon. Also wenn du aus einer sehr laufintensiven Saison kommst und weißt, dass du normalerweise mit deiner Intensität deine Spiele machst, und du weißt aber auch, du gehst jetzt in die Saison mit mindestens 5, 6 Spielen mehr, dann kannst du den Stiefel nicht mehr spielen. Dann musst du gucken, kriege ich ein bisschen mehr spielerische Qualität auf dem Platz? Da lasse ich sie nicht mehr so viel laufen. Geht es mehr über die Kreativität, die uns ja echt gefehlt hat, auch in der Mitte? Ich verstehe den Ansatz schon. Aber ich glaube, jeder Spieler, der neu bei Frank Schmidt anfängt, braucht Minimum ein Jahr, bis er nur annähernd das bringen kann, was Schmidt von seinen Spielern einfach verlangt. Also das schaffst du nicht innerhalb von 8 Wochen Vorbereitung, und du brauchst einfach, ne? Und wenn du dann in der Conference League einen Rhythmus hast von Donnerstag, Sonntag spielen, du hast kein wirkliches Training mehr. Du kannst nichts einüben. Es gibt keine einstudierten Abläufe. Es ist eigentlich alles ein Learning by Doing. Du hast keine eingespielte Formation. Du musst wahnsinnig viel rotieren, damit dir die Leute überhaupt auch die Bundesligaspiele abliefern können. Das ist so ein Gesamtkonstrukt. Das ist schon, ich glaube, man war sich dessen auch bewusst zu Beginn. Ich bin mir sehr sicher, dass niemand da blauäugig reingegangen ist. Man hat eben gesagt, wir probieren es, wir kriegen das schon irgendwie hin, wir geben unser Bestes, wir lernen draus und irgendwie wird es schon funktionieren.
Aber gab es denn das in der Vergangenheit schon mal, dass Heidenheim seinen Spielstil so ja doch relativ grundlegend verändern wollte zumindest?
Es gab mal eine Phase, das dürfte jetzt aber mindestens schon 10 Jahre her sein, da hat man mal sowas wie eine kleine Krise in der zweiten Liga. Da wurde Schmidt kreativer. Also davor hat er eigentlich jahrelang so ziemlich das Gleiche gemacht, und da hast du dann gemerkt, okay, jetzt muss ich was ändern, schauen wir mal. Und ab da, würde ich sagen, ist es so seine größte Entwicklung gewesen. Ab da hat er angefangen, sich auf die Dinge einzustellen, zu reagieren, flexibel zu werden, kreativer zu werden. Und das wurde jedes Jahr mehr, bis dann so dieser Stand erreicht war, mit dem er ja auch aufgestiegen ist. Und da war man eingespielt. Und dann hat es ja auch im ersten Jahr wunderbar funktioniert. Und jetzt musstest du absolut alles umschmeißen.
Aber hätte das wirklich sein müssen? Ich meine, ich weiß, dass das jetzt so eine typische, im Nachhinein ist man schlauer, Debatte ist. Das hast du ja gerade auch schon so angedeutet. Aber man wusste ja auch, dass man wenig Zeit hat, Dinge einzuspielen. Und du hast ja auch schon beobachten können, das, was du schon gesagt hast, neue Spieler brauchen in der Regel ein bisschen, bis sie quasi Heidenheim kapiert haben und so spielen, dass sie auch auf jeden Fall Stammspieler sind. Und jetzt dann hier ein spielerisches Element reinbringen zu wollen, in einer Saison, in der man ja weiß, dass man sehr wahrscheinlich nicht so viele Trainingseinheiten hat, wie man in der ganz normalen Saison gehabt hätte, ist ja auch ganz schön riskant gewesen.
Ich finde ja. Und ich denke, ich hätte zumindest mit Dovedan und Pick verlängert. Ich glaube, die hätte ich nicht gehen lassen. Genau aus den Gründen, die du gerade nennst. An Kevin Sessa hat man lang versucht zu halten, der zu Hertha gegangen ist. Also das war schon, der hat lange gebraucht, bis er sich in die Mannschaft gespielt hat. Der kommt ja aus der eigenen Jugend. Der ist technisch hochveranlagt. Und der hat sich wirklich in diesem ersten Bundesliga-Jahr in die Mannschaft gespielt. Und du hast wirklich gemerkt, der kann den nächsten Schritt machen. Und der tut uns auch im Mittelfeld einfach gut. Und der hat sich ja dann leider für die Hertha entschieden. Sehr schade für ihn und für uns. Für ihn, weil es ja wirklich echt richtig schief gegangen ist, was mir auch absolut leid tut. Da gibt's auch keine Schadenfreude oder so. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Und in dem Zuge, denke ich, wäre es vielleicht besser gewesen, man hätte zumindest die beiden behalten. Da weißt du, was du hast. Die wissen, was verlangt wird, und die kannst du halt reinschmeißen. Also es war sicherlich ein Fehler, ja. Also ich glaube, ich hätte sie tatsächlich behalten. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt Maloney noch eigentlich ein großer Faktor hätte sein sollen, ne, der uns dann komplett weggebrochen ist. Und ich würde mal sagen, das war so der Nackenschlag am Ende. Der so dieses sehr wackelige Konstrukt dann eigentlich auch wirklich ein bisschen zum Einsturz gebracht hat. Weil du ja, das war ja dann eigentlich immer unser Problem, ne? Die Mitte. Die sagen umwobene Mitte, die wir eigentlich oder die Mannschaft eigentlich nie wirklich geschlossen bekommen hat. Und die hat halt immer dieser Abräumer gefehlt. Und der war so eine Bank und der hatte so einen großen Anteil am Klassenerhalt. Und dass dir der weggebrochen ist, fand ich fast noch schlimmer tatsächlich als die Offensivproblematik.
Vor allem, weil er ja auch spielerisch schon ein Stück weit weggebrochen ist, als er noch auf dem Feld stand, und dann hat er sich quasi selber rausgenommen. Also ich war jetzt ganz überrascht, als ich gesehen habe, dass er letztendlich doch nochmal 10 Spiele in der Startelf stand. So viel hatte ich ehrlicherweise da gar nicht in Erinnerung von ihm. Wollen wir da vielleicht jetzt an der Stelle drüber reden? Was glaubst du, was da bei und mit Leonard Maloney passiert ist?
Ich kann auch nur spekulieren, zumindest ein bisschen. Er wollte weg im Vorfeld schon, also er wollte auch vor der Saison schon wechseln. Er hatte, ich gehe davon aus, dass es da auch schon Mainz war. Und man hat ihn überzeugt zu bleiben. Man hat ihn nicht gehen lassen, weil man gewusst hat, ja, was einem fehlen wird, wenn man ihn gehen lässt, und hat ihn eben überzeugt zu bleiben. Er hat sich darauf eingelassen. Schmidt hat ihm dafür dann quasi den Vizekapitän gegeben, um ihm diese Wertschätzung zu zeigen, und wollte ihn eben zu einem, auch offiziell zu einem ganz wichtigen Bestandteil der Mannschaft machen. Und dann kam die Leistung nicht, die man von ihm erwartet hat. Also die ersten Spiele, die er gemacht hat, die waren tatsächlich nicht gut. Er war ein Schatten seiner selbst. Also das war nicht mehr der Lenny, der vorher war. Und ich bin mir nicht sicher, ob Frank Schmidt die Spieler nicht manchmal auch überfordert. Also ob er nicht sehr viel von ihnen verlangt und manchmal, ich will jetzt nicht sagen, eine Grenze überschreitet, aber ich bin mir nicht sicher, ob er erkennt, wenn vielleicht ein Spieler an seine Grenze kommt, und ob es da manchmal nicht besser wäre, ein bisschen zurückzuziehen und nicht das Ding durchzudrücken. Und bei Lenny Maloney, ich kann mir bei ihm nicht vorstellen, dass er absichtlich einen Gang zurückgeschaltet hat, um sich rauszustreiken. Das ist nicht, der Typ ist er einfach nicht, ne? Der war nicht glücklich, und dann hat es eben nicht mehr funktioniert. Dann hat er 2-3 Schläge immer in den Spielen draufgekriegt, und irgendwann war der große Bruch da. Und es schien so zu sein, als ob Frank Schmidt der Meinung wäre, er hat eben nicht mehr den Einsatzwillen, er möchte weg, er bringt nicht mehr 100% Leistung, und dann war er draußen. Und dann ging es ja relativ schnell. Dann hat er ja nochmal, er hat also noch bevor er auf der Bank saß, also bevor er von Schmidt auf die Bank gesetzt wurde, hat er eben gesagt, er möchte im Winter gehen. Hm. Und hat das nochmal bestätigt, dass er im Winter schon weg möchte. Und von dem Moment an war es dann komplett vorbei. Dann spielst du bei ihm nicht mehr, klar.
Hat er ja dann auch so öffentlich gesagt, die Pointe ist, dass Maloney dann für manche 26 Minuten insgesamt gemacht hat in 5 Spielen. Also das hat jetzt für ihn so direkt auch nicht funktioniert. Wie hast du denn Frank Schmidt in der Kommunikation dieser ganzen Sache erlebt? Weil er hat sich ja dann auch sehr deutlich geäußert, und ich habe das in der Form jetzt zum ersten Mal erlebt, aber ich verfolge halt Frank Schmidt auch nicht so genau wie du.
Für ihn, ja, ungewöhnlich würde ich jetzt nicht sagen. Er spricht relativ selten über Internas, macht er eigentlich nicht. Hm. Aber er kritisiert auch nicht, gut, er kritisiert im Prinzip auch öffentlich seine Spieler nicht. Er macht das über die Mannschaft, er redet in Allgemeinplätzen. Das war für ihn tatsächlich ein Novum, und ich hatte das Gefühl, er ist wahnsinnig enttäuscht. Also das, er schien so persönlich getroffen, hatte ich den Eindruck. Ja. Und ich denke, er hat nicht damit gerechnet. Ich glaube, er hat das so interpretiert, dass Lenny bleiben wird. Und als der dann eben kam und sagte, hey Coach, ich habe es mir überlegt, ich will im Winter doch gehen, Mainz möchte mich und ich möchte gehen. Das hat ihn, glaube ich, echt menschlich getroffen. Hm.
Ja, den Eindruck hatte ich nämlich auch, dass es quasi untypisch für ihn war, wie er darauf reagiert hat. Und gleichzeitig, weil du das gesagt hast, dass er vielleicht manchmal nicht die Grenze erkennt, an die er Spieler bringt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wenn ich da an sein Buch zurückdenke, da hat er schon relativ oft ja Metaphern drin, wenn er Spieler beschreibt, die besonders gut zu seinem Stil passen, wo es eigentlich immer damit zu tun hat, eine Grenze zu überwinden. Also das beliebteste Beispiel ist, glaube ich, die Spieler, die, wenn er ihnen sagt, lauf durch die Wand, dann laufen sie mit 100% dagegen und durchbrechen aber dann irgendwann auch die Wand. Deswegen kann das vielleicht auch einfach so eine Werkseinstellung von Frank Schmidt sein, die ganz viel Gutes herbeiführen kann, eben Spieler über an ihre Grenze zu bringen und ihnen dann aber zu zeigen, guck mal, jenseits der Grenze geht's noch weiter, und dann steigern sie sich. Aber es kann halt auch schief gehen, und wahrscheinlich ist dann vielleicht sogar Leonard Maloney gar nicht das einzige Beispiel bei weitem. Also vielleicht gehört das auch dazu zu ihm.
Ich denke, das ist genau so, ja. Dass du damit sehr erfolgreich sein kannst. Und dass du dafür aber einen bestimmten Typ Spieler brauchst, mit dem du das machen kannst. Und ich denke mir manchmal, wir haben immer wieder solche Fälle, ne? Du hörst manchmal von dem Spieler eigentlich nichts mehr und du weißt nicht warum. Also ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, was mit Bräuning passiert ist, der plötzlich überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommt. Ja, er war mal verletzt, aber der spielt ja überhaupt keine Rolle mehr. Und ich weiß wirklich nicht, warum. Und das weiß, glaube ich, niemand. Also da kriegst du nicht, da kommt einfach nichts durch. Und mit Cienza war es ja ähnlich. da hat es ja dann auch entsprechend geknallt. Und bei Cienza war es ja so, ich meine, der hat seine Geschichte und die Geschichte war ja bekannt. Also der kam ja nicht als Unbekannter nach Heidenheim. Man wusste ja, er hat diverse Vereine schon hinter sich und hat auch in der Jugend so ein paar Problemchen gehabt. Und man wusste mit Sicherheit, was man bekommt und auf was man sich einlässt und dass das eben der kreative Zocker ist, der vielleicht jetzt nicht unbedingt Bock hat auf ganz viel Disziplin und sonstiges, ich weiß nicht, Wendeschrubben. Aber er nimmt sich das trotzdem, er probiert das trotzdem, er nimmt sich die vor, sage ich jetzt mal, und hofft, dass das funktionieren wird. Und ich denke, manchmal klappt es halt nicht. Und ob man das jetzt als Überforderung bezeichnet oder als Überschätzen, ich tue mich da schwer. Dafür kenne ich die Leute zu wenig persönlich, um sagen zu können, okay, dem ist das zu viel. Vielleicht musst du auch manche ein bisschen anders anpacken. Das kann natürlich auch sein, dass das irgendwie dann nicht so funktioniert. Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Aber Meloni ist nicht der Typ, der wegläuft oder der sich wegstreikt oder das passt einfach nicht zu ihm. Also anders kann ich mir das tatsächlich nicht erklären. Und die Art und Weise, wie er spielen möchte, die ist herausfordernd. Und dann diese Kombination zu finden von dem Zocker, von dem kreativen, schönen Geist, der aber gleichzeitig die Wände durchschlägt. Ich glaube, so einfach ist das nicht.
Das wäre ja jetzt ja von Meloni auch nicht gefordert gewesen. Ich glaube, der Schöngeist sollte jetzt nicht sein im Spiel. Aber wie denkst du denn im Nachhinein über die Rotation, zu der sich Frank Schmidt entschieden hat? Also man hat dann eben die Playoff-Spiele gegen Hecken gewonnen. Generell war der Saisonstart super. Also alle Unkenrufe schienen mal wieder völlig überflüssig gewesen zu sein, weil man eigentlich nur mit Siegen startet in die Saison. Die ersten 5 Pflichtspiele gewinnt man alle und kassiert auch in 3 davon kein einziges Gegentor. Aber wir haben eben dann schon bald gesehen, als es dann in die regulären Gruppenphasenspiele reinging, dass die Taktik von Frank Schmidt ganz offensichtlich eben eine hohe Rotation war. Und da könnte man jetzt ja auch, ist auch wieder eine, im Nachhinein weiß man alles besser, Argumentation, aber weil wir ja vorhin drüber gesprochen hatten, dass man ja durchaus einiges verändert hat im Spiel und dafür weniger Trainingseinheiten gehabt hat, hätte es vor dem Hintergrund nicht vielleicht sogar auch Sinn ergeben, ein bisschen weniger zu rotieren, damit die Spieler öfter in der Formation gemeinsam auf dem Feld stehen? Und ein bisschen ist ja ein Spiel auch wie eine Trainingseinheit.
Möglich, zumindest was die Abwehrreihe betrifft, ne? Auf der anderen Seite, hätte man das gemacht, hättest du jetzt keinen Tim Searsleben in dieser Form, in der er jetzt ist. Denn der hat sich durch die Conference League zurück in die, der war draußen, der hat ja letztes Jahr, ich glaube, Wolfsburg und nach Gladbach war es vorbei. Also nach diesem Debakel damals in Gladbach war er draußen. Und der hat sich über die Conference League wieder zurück in die Mannschaft gespielt und war am Ende einer der Stützen. Und wenn du diese Rotation nicht betrieben hättest, was wäre dann gewesen? Also ich bin mir auch unsicher. Also ich habe mir das auch manchmal überlegt. Aber dann denke ich mir wieder, jetzt am Ende hattest du alle fit. Also am Ende der Saison war niemand mehr verletzt. Also die waren alle fit, die konnten alle in die Relegation. Und man vergisst immer, Heidenheim hatte 10 Spiele mehr. Also die sind nicht nur in die Relegation gegangen, wie das jetzt vielleicht bei Kiel, Bochum gewesen wäre oder St. Pauli, sondern die sind mit 10 Spielen mehr in die Relegation gegangen. Und das hast du denen am Schluss, finde ich, nicht angemerkt. Und das hat für mich schon auch was damit zu tun, dass eben während der Conference League so rotiert wurde. Henne Ei, vielleicht hättest du nicht in die Relegation müssen, wenn du dich vorher hättest einspielen. Ja, weißt du?
Ja, ne, ich finde es halt interessant, weil ich schon den Eindruck habe, also wir wissen ja, dass die sich vorher sehr genau überlegt haben, wie werden wir den Kader gestalten, und Frank Schmidt wird auch gesagt haben, wie viele Spieler brauche ich, wie verteilen wir die Minuten. Und da muss ja relativ früh wahrscheinlich die Entscheidung gefallen sein. Ich möchte 5, 6 Positionen eigentlich durchrotieren und gleichzeitig muss dann aber ja dann auch die Überlegung gewesen sein, was machen wir denn dann, wenn irgendwann vielleicht der Europapokal beendet ist. Weil ich denke, man wird nicht damit gerechnet haben, dass man zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt gerade aufzeichnen, das Finale spielt. Das wird sehr wahrscheinlich nicht der Heidenheimer Plan gewesen sein. Und im Nachhinein würde mich das wirklich interessieren, was quasi so das Idealszenario war, das man sich ausgemalt hat, und was das Worst-Case-Szenario war und wie nah wir da vielleicht sogar dran waren. Denn wenn man sich dann den Saisonverlauf anguckt von Heidenheim, ist es ja gar nicht so, dass, also die ersten Spiele waren nicht alle ganz perfekt. Da hat man vielleicht auch manchmal das nötige Quäntchen Glück gehabt, aber danach waren die Spiele auch definitiv nicht so schlecht, dass man die hätte alle verlieren müssen. Und dann gibt es eben diese Phase, in der man ganz lange in der Liga nicht mehr gewinnt, ganz, ganz fürchterlich lange. Es hört im Grunde ab einem Punkt auf und es setzt aber auch so eine gewisse Ratlosigkeit ein, weil es in der Conference League mitunter noch besser läuft und weil man in den Spielen aber immer irgendwie auch dran ist und sie trotzdem verdient verliert. Wie hast du denn diese Phase erlebt?
Was man auch wieder vergisst, sind die Conference League-Siege. Also wenn du davon ausgehst, man spricht immer von der Bundesliga, die Heidenheimer haben so und so viele Spiele verloren, die haben so und so viele Spiele nicht mehr gewonnen, die haben so und so viele Tore kassiert, die schießen keine Tore, aber in der Conference League haben die eben ihre Spiele gewonnen. Und wenn du jetzt als Mannschaft 2 Spiele in der Woche hast und du gewinnst 1 und verlierst 1, machst du dann den Unterschied? Also setzt du dich dann hin und sagst, oh scheiß Bundesliga, aber tolle Conference League, oder sagst du dir, naja, wir können es doch, wir gewinnen ja Spiele. Das mischt, also ich denke, dass sich das mischt und dass du das vielleicht als Mannschaft, die diese Spiele spielt, gar nicht so siehst, wie jetzt wir von außen, die eigentlich nur über die Bundesliga dann reden und sagen, ha ja, aber in der Bundesliga sind die so schlecht. Aber die spielen ja die Conference League, die machen ja diese Reisen und die machen diese Analysen und die kommen weit. Und sie haben in der Conference League im Grunde nur 2 schlechte Spiele gemacht und alle anderen Spiele waren wirklich gut. So wie wir das von außen betrachten, glaube ich, haben die das nie gesehen. Die haben das als eine Mischform gesehen. Für die war das eine Saison mit vielen, vielen, vielen Spielen, von denen sie gar nicht so viele verloren haben. Und dann kamen die von der Conference League mit einem Höhenflug, haben donnerstags gewonnen, sind dann sonntags hier auf den Platz gegangen und haben das zwar verloren, aber dieser Conference-Höhenflug, der war ja trotzdem noch da. Ich glaube, dass diese Niederlagen vielleicht nicht so schmerzhaft waren, wie sie vielleicht hätten sein müssen, um den, ich sage jetzt mal, den Ernst der Lage zu erkennen und was zu ändern. Das macht, glaube ich, was mit den Köpfen. Du hast da vielleicht einen ganz anderen Bezug dazu, als wir denn jetzt haben, die wir nur die Bundesliga
haben. Ja, und gleichzeitig ja auch, weil sich der Kontext verändert hat. Also dein zweiter Aspekt, den du mitgebracht hast, der nennt sich an Underdog is a hungry dog. Verlieren diese Underdog-Rolle und der Versuch, das mit spielerischer Qualität aufzufangen. Und es geht ja vor allem darauf ein, wie die Gegner gegen Heidenheim gespielt haben. In der ersten Saison waren sie alle noch überrascht, huch, die können Fußball spielen, gibt's ja alles gar nicht. Was, die laufen so viel? Das ist ja anstrengend, gegen die zu spielen. Mein Gott, die schießen ja sogar Tore, jetzt haben wir keine Lust mehr. Und jetzt in der zweiten Saison war es ja eindeutig, dass auch solche Teams wie zum Beispiel Hoffenheim reist nach Heidenheim und spielt da mit vertauschten Rollen fast schon ein bisschen. Und das gab's immer öfter zu sehen. Und mit der anderen Rolle ist dann Heidenheim nicht so gut zurechtgekommen? Oder woran würdest du es dann festmachen, dass man dann eben in der Liga das nicht irgendwie auffangen konnte?
Ich bin mir nicht sicher. Also man hat es versucht. Ich weiß nicht, ob es einen Trainer gab diese Saison, der so viel umgestellt hat und der so viel versucht hat und der so viele verschiedene Systeme angeteasert hat als Frank Schmidt. Und dann kam ja auch dieser Punkt, was du vorhin meintest, nur diese Ratlosigkeit, weil irgendwie gar nichts funktioniert hat. Oder zumindest, ja, stimmt ja nicht, dass gar nichts funktioniert hat, aber man hatte eine Zeit lang so den Eindruck, als würde es funktionieren, 5 Minuten lang, 10 Minuten lang, 15 Minuten lang, dann kommt das Gegentor, du liegst 1-0 zurück und die sind auseinandergebröselt wie ein Keks. Also das war tatsächlich, und dann hatte ich immer das Gefühl, die sind alle ratlos. Auf dem Platz, neben dem Platz. Niemand weiß jetzt so richtig, was ist jetzt zu tun. Dann hat man alles wieder umgeschmissen, hat 3 Leute raus und die 3 neuen rein. Und dann wurde es in der Regel besser. Es hat aber dann hinten raus einfach nicht mehr gereicht. Dann war es zu spät. Dann kam dazu, dass man die Tore nicht gemacht hat, die man vielleicht hätte machen können. Und dann hat sich das so verselbstständigt. Und am Ende stehst du wieder mit leeren Händen da und weißt eigentlich nicht wirklich, warum. Und dieses Einstellen der anderen Trainer, die jetzt genau gewusst haben, was auf sie zukommt, und dieses Ernstnehmen, ich meine, guck dir die Heimspiele an, ne? Ein Desaster, man hat ja zu Hause kaum noch gewonnen. Das war ja wirklich zahnlos. Also die waren ja zu Hause nicht mehr das, die Macht, die sie mal waren. Und die kamen da ganz schlecht damit zurecht, dass die Gegner genau wussten, was sie erwartet hat.
Ja, und gleichzeitig war es ja so, also du hast es ja gerade schon angesprochen, kein Team war so schlecht im Rückstand wie Heidenheim. Also man hat kein einziges Spiel noch gewinnen können, nur 2-mal noch ein Unentschieden geholt. Also sprich, mach ein Tor gegen Heidenheim, hat in der abgelaufenen Saison bedeutet, in 87% der Fälle gewinnst du dein Spiel auch und bringst es nach Hause, weil Heidenheim eben das, was es sonst immer so stark macht, dieses Aufbäumen nicht mehr hinbekommt. Und mein Eindruck war zwischendurch, und ich weiß aber, dass das auch wieder so eine Sofa-Argumentation ist, aber ich sitze halt nun mal leider auf dem Sofa, von dem aus ich die Spiele beobachte, dass Frank Schmidt, das, was du gesagt hast, die vielen Anpassungen, ich glaube, er hatte wieder sehr gute Matchpläne für die einzelnen Gegner. Und dabei hat man aber so ein bisschen das aufgegeben, was Heidenheim eigentlich stark macht. Und dann sind die Matchpläne in aller Regel, wenn man so ehrlich ist, nicht aufgegangen. Auch manchmal war es Umstellungen bei den Gegnern. Das war dann so, dass dann die zweite Hälfte oft deutlich schlechter war als die erste. Manchmal war es aber auch In-Game-Coaching oder einfach auch Pech. Und dann konnte man darauf nicht reagieren, weil ich glaube, die Basis, auf die Heidenheim in der letzten Saison zurückgefallen ist, das war quasi immer dieselbe Art Fußball, mit der man aufgestiegen ist, wo alle genau wussten, was sie tun sollen, wo du auch sehr wenige Fehler gesehen hast. Also Heidenheim hat ja vor allem sehr fehlerlos gespielt. Und in dieser Saison war das ja brutal, dass du sogar bei so Säulenheiligen wie Gimber und Mainka Fehlpässe gesehen hast. Und zwar auch so richtig unerklärliche Fehlpässe im Spielaufbau, sehenden Auges in den Fuß des gegnerischen Stürmers, wo man sich dachte, hä, Moment, das könnt ihr auch. Und ja, findest du
erklärbar? Tatsächlich. Ja, ich finde das erklärbar. Wenn du eine Achse hast, wie Heidenheim sie hatte, ne? Also wenn du vorne einen Tim Kleindienst hast, der jetzt Gladbach alleine am Leben erhält, der dir quasi schon im vordersten Drittel die Bälle abfängt und verteidigt. Wenn du Niklas Beste hast, der zurückrennt, Maloney, der da alles abräumt. Du hast eine durchgehende, stabile Achse. Dann brechen die dir weg und dann hast du einen Patrick Mainka und einen Kevin Müller und einen Schöppner und vielleicht noch einen Gimber und dann war's das. Und die müssen tragen. Und dann probieren die das. Und dann schaffen die das auch. Aber ich glaube, dass die so unter Druck waren und auch dieses Gefühl hatten der fehlenden Unterstützung. Und ich denke auch, dass dieser interne Krach, den es im März gab, dass dem das auch zugrunde lag. Diese fehlende Unterstützung eines Großteils der Mannschaft für die Abwehrreihe, sage ich jetzt mal. Und du kannst, also auch ein Patrick Mainka, der ja die Zuverlässigkeit in Person ist, ich meine, irgendwann geht's halt nicht mehr, ne? Irgendwann ist halt auch von Patrick Mainka zu viel. Und wenn du im Kopf nicht mehr so klar sein kannst und diesen Druck einfach hast, dann machst du Fehler. Also das finde ich sehr, sehr erklärbar. Genauso ja wie Kevin Müller, der ja letzte Saison quasi die Vasilis-Rolle hatte, der hat ja letzte Saison kaum Fehler gemacht ab dem zweiten, dritten Spiel. Und der hatte ja ungewöhnlich viele Patzer drin am Anfang der Saison. Grüße gehen raus an Sascha. Aber ich finde das erklärbar, ja.
Ja.
Der Druck nimmt zu. Du hast das Gefühl, du hast weniger Unterstützung. Du musst mehr leisten. Du kommst so in diesen, ich muss es jetzt retten. Wenn ich es nicht rette, dann haben wir keine Chance. Ich muss jetzt. Und das baut so einen psychischen Druck auf, dass ich das schon erklärbar finde, dass dann die Fehler kommen. Und auch dieses, vielleicht auch das Fehlen dieser Laufstärke, dieser Mechanismen, auf die du dich früher verlassen konntest und du merkst, die sind aber nicht mehr da. Du hast diesen Automatismus nicht. Also wenn das nicht funktioniert, laufen können wir immer noch und dann stehen wir halt wie eine Wand und dann geht halt auch nichts mehr. Das hat in der Relegation wieder funktioniert, aber sehr lange vorher hat es nicht mehr funktioniert. Und dann gab es eben diesen Riesenkrach, jetzt übertreibe ich fürchterlich, dann gab es eben diesen Knall im März und ich denke, da sind entsprechende Worte gefallen. Lauf mal mehr, du läufst nie. Hey, du lässt uns hängen, ihr müsst mehr machen, wir sind hier nicht allein die Deppen, die alles rausreißen müssen. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Und ab da wurde es dann auch besser, tatsächlich. Aber ob du dann diese Fehleranfälligkeit, ob du die so schnell dann wieder rauskriegst, sowas kann sich verselbstständigen. So, weißt du, dieses Gefühl, das letzte Mal habe ich diesen Ball ins Aus geschoben, hoffentlich passiert mir das dieses Mal nicht, zack, ist er weg. Also das sind so Mechanismen, ich glaube, es ist ganz schwer, da wieder rauszukommen. Und für sowas brauchst du vielleicht mal einen Break, was ganz anderes, und den gab es halt nie. Also der Druck hat irgendwie nie nachgelassen, diesen Break gab es einfach nie, und das finde ich schon erklärbar, ja, mit den Fehlern.
Und spielt da vielleicht auch eine Rolle, also man hat ja eben versucht, mit mehr spielerischen Elementen drauf auch so ein bisschen zu antizipieren, dass die Gegner anders spielen würden gegen Heidenheim. Und man muss jetzt nicht komplett in Klischees denken, aber die Spieler, die richtig stark am Ball sind und kreativ sind und dazu aber auch richtig gute Zweikämpfer und Läufer. Wenn es die Kombination gibt, dann heißt sie Florian Wirtz und spielt bei Leverkusen. Also das ist dann schon oberstes Regalfach eigentlich. Also hat das vielleicht auch damit zu tun, weil das ist ja eigentlich auch, wenn wir jetzt eh über die psychologische Schiene kommen, das angenehmste Verteidigen für Innenverteidiger ist eigentlich hohes Pressing. Weil das, zwar haben sie auf der einen Seite 1-gegen-1-Duelle, aber auf der anderen Seite müssen sie in Anführungszeichen nur hoch rausschieben.
Nur.
Und sie sehen dann vor sich, wie Tim Kleindienst mit 80 km/h sich sowieso gerade schon wieder in die Grätsche reinwirft. Und im Zweifel kommt der Ball sowieso gar nicht bis zu ihnen hinten. Und das hat ja bei Heidenheim ganz, ganz deutlich gefehlt und hat ja vielleicht auch erklärt, warum manche Spieler, so hochtalentiert sie auch waren und so hoch gelobt sie vielleicht auch wurden am Anfang der Saison, zum Beispiel ein Pau Wanner, sicher auch ein Sienza, da hast du ja vorhin selber schon angesprochen, warum die dann irgendwann nicht mehr so die Rolle gespielt haben.
Also Pau Wanner, denke ich, wie alt ist er jetzt, 19? Der wurde derart plötzlich gehypt, auch wenn man hat ja wirklich versucht, den Ball flach zu halten. Ne? Also das war ja schon ein Verzweiflungsakt. Es gab ja wirklich keine einzige Sendung, kein Medium, das nicht immer mit Pau Wanner aufgemacht hat. Und ich habe mir immer gedacht, ja, der ist schon gut. Ihr habt ja recht, der ist schon gut, aber es wird nicht der neue Beckenbauer. Also das sehe ich jetzt nicht. Aber diese völlige Verzweiflung, einen zweiten Wirtz oder einen dritten Musiala zu finden, ich fand das schon völlig drüber tatsächlich. Und da kann mir niemand erzählen, dass das mit einem 19-Jährigen nichts macht. Also ich glaube das nicht. Ach, sagt der Gott, noch schlimmer. Also ich glaube das tatsächlich nicht. Und ich finde es auch völlig falsch, von jungen Spielern zu verlangen, Mannschaften zu tragen. Also du kannst nicht wenn du einen 18-Jährigen in eine Mannschaft stellst, in der es läuft, wo es Leute hat, die ihm so ein bisschen was abnehmen, die ihm den Rücken frei halten, die ihn aufrichten, wenn es schief, an denen er sich aufrichten kann, dann denke ich, ist viel möglich. Aber wenn du den in eine Mannschaft stellst, die kriselt, die Probleme hat, wo vielleicht genau diese Figuren fehlen um ihn rum, und dann von ihm zu verlangen, dass er es dann reisen soll und er die Mannschaft tragen, finde ich zu viel. Und ich glaube, das war das Gefühl, was er hatte. Dass jeder auf ihn schaut und jeder sagt, ja, das ist ja der Wanner. Der Wanner, der macht das schon, ne? Und der Wanner hat halt gemerkt, ach nee, schaffe ich nicht. Das funktioniert so nicht. Und dass der dann innerlich ein Stück weit zumacht und das dann nicht packt, das kann ich komplett nachvollziehen. Und das finde ich vollkommen in Ordnung, sage ich jetzt mal. Und dadurch hat er dir aber sehr gefehlt, ne? Und er hat ja lang gespielt. Also es hat ja, wenn man sich das mal anschaut, die Spiele, die er gemacht hat, da waren ja einige Spiele dabei, die waren wirklich nicht gut. Und er hat ihn ja draufgelassen. Also er hat, das ist ja auch so dieses, du darfst bei Schmidt Fehler machen. Das ist vollkommen okay. Du fliegst nicht beim ersten Fehler vom Platz. Also das ist auch der Grund, warum du als junger, hochtalentierter Spieler gerne zu Schmidt gehen kannst, weil du wirst eingesetzt, du kriegst deine Minuten und du darfst Fehler machen. Aber irgendwann war er halt ein Sicherheitsrisiko. Irgendwann war die Leistung wirklich so schwach, dass du ihn rausnehmen musstest und vielleicht auch, um ihn zu schützen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit, um den Druck ein bisschen von ihm rauszunehmen, glaube ich.
Ja, und Wanner war ja auch einer von den Spielern, von denen es, also das nicht auf alle zutrifft, der sowohl in der Bundesliga viel gespielt hat, als auch in der Conference League. Er hat zwar dann selten durchgespielt, wurde oft dann nur eingewechselt, aber er durfte eigentlich schon die Erfahrungen, und ich meine, wir reden jetzt gleich nochmal dann gesondert über die Conference League, die durfte er schon mitnehmen. Also auf jeden Fall hat Frank Schmidt große Stücke auf ihn gehalten. Anders ist das gar nicht erklärbar.
Absolut, absolut, ja, absolut.
Und dann gab es noch einen zweiten Fall im Kader.
Uns Leo. Uns Leo. Ich glaube, das ist ein anderes Ding. Leo Sienza weiß, wie gut er ist. Er weiß, was er kann. Der hat wahnsinnig viel Spaß beim Kicken. Also das ist seine Welt. Und ich glaube, er sieht sich auch irgendwann in der brasilianischen Seleção und um den WM-Titel spielen. Also Leo begrenzt sich nicht im Kopf. Also das macht er nicht. Und das ist eine gute Sache, finde ich. Also das musst du auch als Sportler. Und das macht er auch nicht. Leo denkt, er kann alles und er probiert alles. Und ich finde das eine tolle Einstellung. Und ich finde das auch richtig. Aber ich glaube, er vergisst, dass es manchmal, oder er hat manchmal vergessen, dass es eben doch ein Mannschaftssport ist und dass es nicht nur darum geht, dass Leo gut aussieht und jeder sieht, was Leo kann, sondern dass es eben auch um seine Mitspieler geht und dass es um Mannschaftsdienlichkeit geht, dass es um Resilienz geht. Also die Widerstandsfähigkeit fand ich schwierig.
Ja.
Er fällt schnell oder er fiel schnell. Und ich will jetzt nicht mal sagen, er fällt, weil er einen Foul versucht zu simulieren, sondern er ist einfach nicht standhaft genug gewesen. Also du machst halt, du tippst ihn an und dann fällt er halt. Und das war ein Thema, ne? Dass er diese Widerstandsfähigkeit einfach nicht hatte und vielleicht auch nicht ganz so professionell trainiert hat und vielleicht nicht ganz so die Meter gemacht hat, die man gerne von ihm gehabt hätte. Und doch hat es ja lange gedauert, bis es da geknallt hat. Also er hat ja wirklich sehr lange immer wieder gespielt, bis dann eben der Punkt kam, dass dieser Knall im März war nach diesem Gladbach-Desaster. Und da hat es wohl eine Aussprache gegeben, auch mannschaftsintern. Und da kamen eben auch solche Dinge zur Sprache. Und dann war aber im nächsten Training eben Leos Jensa derjenige, der dann eben wieder den alten Stiefel fahren wollte und der eben dann sich nicht an das gehalten hat, was die Mannschaft von sich eigentlich verlangt hat. Und daraufhin hat Schmidt eben gesagt, ja gut, dann bist du eben jetzt nicht im Kader.
Und dann hat er
dann
nur noch,
so.
Also kein einziges volles Spiel mehr gemacht, bis dann zur Relegation, aber das ist ein Thema, auf das kommen wir noch. Erst wollen wir ja uns nochmal die Conference League anschauen und uns der ganzen widmen, denn das hast du als eigenen Aspekt mitgebracht und das ist ja wohl auch wirklich gerechtfertigt, weil wir haben zwar jetzt schon über die Playoffs gesprochen und auch schon so ein bisschen, wie man es angegangen ist, eben vom Kader her, von der Rotation her und so weiter und so fort, aber jetzt nimm uns doch nochmal mit, dieses Jahr Conference League mit dem Highlight gegen Chelsea, ich glaube aber ehrlich gesagt, alle waren froh, als das Chelsea-Spiel endlich vorbei war, denn das hat sich ja monatelang aufgebaut, dieser Hype dahin und ach, wo werden die den Bus parken und wo landen die denn mit ihrem Flieger, also sogar ich konnte es nicht mehr hören, aber es war ja nicht nur Chelsea, es waren ja auch schöne Erinnerungen, also was war das für ein Conference League?
Ja, und alle zwei Wochen steht RTL bei dir in der Bude.
Kann sich auch Schöneres vorstellen.
Ja, großartig. Ich glaube, es war unglaublich surreal. Also es war gar nicht so, man konnte das gar nicht so greifen. Also ich habe in meinem Umfeld, ein Freund von mir ist Allesfahrer. Der war wirklich überall und hat unglaubliche Touren gemacht. Und das war so ein Hype. Das war so ein unglaublicher Hype. Und die Stimmung, die Fans waren auch so wahnsinnig dankbar. Also damit rechnest du ja nicht, ne? Also wenn du irgendwann mal qua Geburt Fan vom FC Heidenheim wirst mit 11 oder 12 und dann bist du 18, 19, 20 und du rechnest ja nicht damit, dass du durch Europa fährst. Also das ist ja völlig, völlig Banane. Und das hat den Menschen echt richtig was gegeben. Dann hat natürlich die Stadt, finde ich, sehr davon profitiert. Die fanden es natürlich alle toll, dass man plötzlich bei RTL im, keine Ahnung, wie diese Magazine heißen, Mittagsmagazin oder sonst irgendwas, das fanden die alle ganz großartig, dass jetzt wirklich jeder Heidenheim kennt und auch irgendwelche ausländischen Reporter auftauchen und versuchen, irgendwelche Beiträge zu machen. Das war so eine Euphorie. Also die sind alle so geschwebt und diese Reisen und dann hast du plötzlich einen Flieger auf dem FCH-Wappen. Hallo? Also das ist ja wirklich alles völlig Banane. Und das hat schon was gemacht mit den Leuten und mit den Spielern. Und ich denke, das ist eben auch der Grund, dass durch diesen Conference-Hype die Bundesliga ein Stück weit runtergefallen ist. Und das war dann wirklich nur das Alltagsgeschäft, ne? Und da kannst du noch so oft sagen, ja, aber die Bundesliga. Aber in deinem Kopf, ich weiß nicht, ob das in deinem Kopf wirklich so ankommt. Und dann haben sie es auch super gut gemacht. Also auch die Playoffs-Hecken waren wirklich richtig gut. Und das ist eine ganz eigene Atmosphäre. Also man macht sich ja gerne über die Conference League lustig, ne? Also vor allem die großen, großen Traditionsvereine, die sich dann drüber lustig machen. Haha, Heidenheim, und wo fahren sie denn hin? Und kennt ja keiner. Aber das hat sowas. Ich finde, das ist Abenteuer pur, ne? Also die großen Stadien kennt jeder, aber fahr mal nach, wie hießen die?
Ja.
Paros? Ich weiß gar nicht mehr. Paros. Oder dieses winzige Stadion auch in Schweden, und wo selbst bei den Schweden, glaube ich, nur 150 Leute da waren. Das sind schon Dinge, die vergisst du nicht, ne? Und ich glaube, das wirklich Größte war auch die Geschichte in Schottland. Also das war, glaube ich, wirklich die Heidenheimer Fans in Edinburgh in den Pubs. Das war schon in absolut schottischer Verbrüderung und singend vor irgendeinem, keine Ahnung, was es für ein Gebäude war. Das war schon echt groß, und das nimmst du mit. Und das täuscht über alles andere auch hinweg, klar.
in Zypern bei Paphos eben vor 2500 ZuschauerInnen gespielt gegen Başak Şehir, leider auch nur vor 4-7. Das hat man sich, glaube ich, so ein bisschen anders vorgestellt vorher, aber das lag ja nicht an Heidenheim. Ist das für dich ein Thema, dass bis auf das Chelsea-Spiel offiziell keines der Heimspiele ausverkauft war, oder ist das nur dieses Medienthema, weil man ja die Tickets im Bundle kaufen musste aus sehr nachvollziehbaren Gründen?
Ich glaube, das ist größtenteils tatsächlich ein Medienthema. Also ich, in Heidenheim juckt das, glaube ich, tatsächlich niemanden. Ich meine, du verkaufst deine Tickets und es hält sich ja wirklich hartnäckig. Selbst die Elf-Freunde kriegen es ja nicht gebacken, sich da irgendwie mal kundig zu machen und müssen das in jeder Sendung wieder durch. Selbst das Relegationsspiel sei nicht, doch, es war ausverkauft. Leute, dann macht euch kundig. Es gibt Möglichkeiten. Ich kann mich informieren, das geht. Und behauptet nicht immer irgendwelchen Bullshit. Also Stadion nie ausverkauft. Frank Schmidt wird gehen, wenn er, der geht nicht in die zweite Liga. Der hat das mal gesagt, dass er nicht in die... Elf-Freunde, hast du nicht mitbekommen? Nee, hab ich
nicht mitbekommen.
Du, der hat vor Jahren, ich glaube,
der geht jetzt nicht nochmal die Zeit.
Ja, der hat nach dem Aufstieg hat er ein Interview gegeben und in dem, da wurde er darauf angesprochen, wie das denn damals gewesen sei in der Krise 2017 oder 18, was er dann gemacht hätte, wenn man aus der zweiten Liga abgestiegen wäre. Und da hat er damals gesagt, nee, also das macht er nicht, dann wird es einen Neuaufbau geben müssen, weil dann ist er quasi, das ist dann nicht mehr sein, dann muss was Neues passieren. Und aus irgendwelchen Gründen hat man das jetzt ins Jahr 2025 rüber gerettet und hat dann Stein und Bein geschworen, wie hieß es dann? Es könnte sein, dass das letzte Spiel Frank Schmitz gewesen ist, hieß es dann. Also, und dann über solche Sachen ärgere ich mich einfach, ich mir denke, Leute, bitte informiert euch doch. Und wenn du, also zum Glück ist es mittlerweile auf Blue Sky schon so, dass ich die Leute so geimpft habe, nach die vom Discord, dass sie immer alle wieder sprechen. Also wenn jetzt wieder irgendein Post kommt, Heidenheim wieder nicht, dann kommt irgendeiner.
Musst du gar nicht mehr selber
machen.
Ja, sehr gut.
Moment. Nee, muss dir, das wird dann genau erklärt, dass das die Business-Logen sind und dass die Leute drin sind und essen und in Dreierreihe stehen. Ich muss das nicht mehr machen. Da bin ich sehr dankbar dafür.
Army is strong, finde ich gut.
Aber hallo.
So, und dann hatten wir ja aber eben auch, also du hast gerade die Auswärtsspiele schon angesprochen. Wir hatten dieses Heimspiel gegen Chelsea. Ich weiß nicht, ob das nochmal ein paar extra Worte lohnt. Und wir hatten dann natürlich diese Zwischenrunde gegen Kopenhagen, wo man ja auch sagen muss, also man hatte, so wie im DFB-Pokal übrigens auch, also meiner Meinung nach, war das ein aberkanntes Tor oder bei der Torerzielung? Ja, genau, man hatte es 2-2 und das, genau, also... Für mich war da nichts, aber okay. Also sprich, man ist ja auch sogar unglücklich ausgeschieden. Es war jetzt nicht so, dass man sagen muss, boah, Kopenhagen, die waren aber wirklich jetzt in zwei Spielen deutlich besser. Also es ging in die Verlängerung.
Nee, es war halt unglücklich, ja. Ja, wie im Pokal auch.
Aber
am Ende sind das auch Niederlagen, ne? Also ich meine, Pech haben alle mal. Du kannst nie von dir behaupten, du bist jetzt derjenige, der wirklich das meiste Pech hatte oder so. Das haben alle. Also da brauchen wir auch gar nicht drauf rumreiten. Aber auch das zählt als Niederlage und unterm Strich wird da drüber gesprochen, als ja, sie haben es halt verloren, ne?
Ja, und vor allem, ich fand das damals so interessant. Das ist mir auch in einer Sendung mal so rausgerutscht. Da habe ich einfach so ein bisschen unsauber formuliert, weil die Erwartungshaltung mit Ausscheiden war, das war Ende Februar erst, also sehr, sehr spät, weil muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Die Europapokale gehen jetzt einfach länger ins neue Kalenderjahr schon rein. Und im Grunde mit Abpfiff des Zwischenrundenspiels gegen Kopenhagen wurde erwartet, ja gut, jetzt ist wieder das alte Heidenheim. Jetzt haben sie ja nicht mehr die Mehrfachbelastung. Ab jetzt müssen sie wieder alles
gewinnen. Ja, genau, fand ich auch lustig.
Und das Lustige ist, ein Stück weit war es ja so. Erstes Spiel auswärts in Leipzig 2-2. Und man dachte sich so, ha, da haben wir sie doch wieder, unsere Heidenheimer. Und jetzt kommt dann nämlich das berühmte Gladbach-Spiel, auf das du vorhin schon mehrfach hingewiesen hast. Dieses 0-3, nachdem es ein Reset gab. Ich würde aber gerne, bevor wir da jetzt nochmal kurz drüber sprechen, die Frage stellen, gab es diesen Reset im Kleinen nicht eigentlich auch schon im Winter mit den Wintertransfers?
Ja, auf jeden Fall. Also hat absolut reagiert. Zum einen war klar, irgendeiner sollte jetzt die Tore schießen, irgendwann mal. Und ich finde, man hat auch gemerkt, dass Pieringer alleine Probleme hat. Also dem hat das einfach gefehlt. Pieringer braucht einen Stürmer neben sich, der ihm die Räume aufmacht. Und das hat er einfach nicht gehabt. Und ich finde, er wird auch viel zu schlecht gemacht. Also so schlecht, wie immer jeder behauptet, hat er gar nicht gespielt. Also wenn man sich das die Spiele, die Werte und so mal anguckt, er hat ja die Kisten nicht gemacht. Ja, klar, blöd. Und ich persönlich denke allerdings, dass Budo Tsitsipas auch ein Vorgriff war. Also ich, so doof war niemand, nicht mit einem Abstieg zu rechnen. Also ich bin mir sehr sicher, dass das ein Thema war, dass es sein kann, dass man die Liga eben, dass man eben gemerkt hat, wie schwierig das wird durch die Conference League, dass man vielleicht sich gedacht hat, okay Leute, wir müssen jetzt schon in Vorleistung gehen, falls wir absteigen, damit wir vielleicht im nächsten Jahr schon mal besser dastehen, dann lass uns doch den besten Zweitligastürmer holen. Wenn er uns jetzt noch hilft, gut, wunderbar. Wenn nicht, bis zum vermeintlichen Abstieg ist er aber dann so fit und in der Spielweise drin und dann noch eine Vorbereitung, dann wird das laufen. Also ich glaube, dass das schon auch ein Stück weit ein Vorgriff auf die nächste Saison war. Ja gut, und Franz Kretzig ist ein Glücksfall für mich.
Das ist wirklich krass.
Also dass der jetzt nach Salzburg geht, finde ich furchtbar, ja. Ganz ehrlich, weil ich glaube, ich sehe ihn bei Raba. Der wird jetzt nach Salzburg gehen, der wird die Club-WM spielen und in ein oder zwei Jahren kommt er dann zurück und spielt, holt den Klopp dann zu Raba. Also ich finde es ganz, ganz schrecklich. Und der ist einfach großartig. Also ganz viel Himmel und Hölle natürlich. Also er macht auch ganz schreckliche Fehler. Mhm. Er hat schon in sehr vielen Gegentoren tatsächlich seine Anteile, weil er einfach zu spät zurückgeht und weil er die Leute laufen lässt. Aber das ist so ein typischer Frank-Schmidt-Spieler tatsächlich. Der läuft und läuft wie ein Duracell-Hase. Der wirft sich ständig in alles und jeden rein und der kann wirklich was am Ball. Der gibt nie auf. Der rennt auch in der 92. Minute noch. Und der Typ ist einfach so cool. Hast du die Interviews mit dem mal? Das ist der so super. Also ich finde den ganz klasse.
Nicht viele, aber ich glaube schon zu wissen, was du meinst. Ich bin auch Franz Kretzig-Fan. Ich habe im Bayern-Schwerpunkt, der noch erscheinen wird, habe ich die Frage gestellt, ob man mit Franz Kretzig vielleicht gegen Inter weitergekommen wäre, weil da ging es um den Ausfall von Alphonso Davies. Ich weiß, dass das ein bisschen Reach war. Ich wurde auch dafür ausgelacht. Aber ich finde, an der Reaktion auf so eine Frage merkst du dann, wie viele Heidenheim-Spiele hat jemand gesehen? Denn wenn man nämlich eine nennenswerte Anzahl davon gesehen hat, dann ist einem Kretzig einfach aufgefallen. Und dann hat man nämlich genau dieses Nicht-Aufgeben gesehen. Mhm. Und vor allem auch dieses, also was das letzte Jahr ja so interessant gemacht hat, war, dass immer mal wieder jemand eine gute Idee hatte und dann hat er sie auch so gut ausgeführt, dass daraus eine Torchance wurde. Und du wusstest, es gab zwar so ein paar Muster, die es immer wieder gab, aber manchmal war es doof gesagt auch einfach, ja, Dingchi läuft halt jetzt durch oder Traoré, finde ich, ist auch so ein Spieler, der das an einem guten Tag immer drauf hat, einfach einen so stehen zu lassen, dass er Vorsprung hat und dann ist er weg und dann macht er auch was Gutes draus. Ja. Und Kretzig ist für mich genauso und Kretzig war halt insofern eine Steigerung, weil der es auch mit zwei Gegenspielern aufgenommen hat. Da hat er einfach versucht, durch die Mitte zu gehen und in zwei von drei Fällen hat es auch nicht geklappt und er musste ganz schnell wieder nach hinten laufen. Aber im dritten Fall, da war es lustig und da ist dann was entstanden.
Aber er macht das, es klappt dann nicht immer. Dieses schnell nach hinten laufen, weil er dann vielleicht doch ein Ticken zu spät ist. Aber er macht es. Also du siehst auch nie, dass der stehen bleibt. Wenn der einen Ball verliert oder wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie er das möchte, dann macht er einmal und dann dreht er und zack, deckt der. Das finde ich so phänomenal. Also den hätte ich so, so gerne behalten. Das finde ich so schade. Und er kann halt auch was. Also der ist halt auch wirklich technisch gut und warum auch immer der beim VfB nicht funktioniert hat. Gut, er ist natürlich, für die Viererkette brauchst du nicht. Also da hat er defensiv sicherlich seine, aber als Schienenspieler, also ich würde den für die nächsten 25 Jahre verpflichten, aber mich fragt ja niemand.
Nee, dich fragt in dem Fall niemand. Und dich hat ja auch niemand bei Budo Ciciwatze gefragt, ob man ihm so einen langen Vertrag geben soll. Also das, finde ich, unterstreicht nochmal das, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass das schon so ein Vorgriff war. Also man hat jetzt Ciciwatze nicht als Feuerwehrmann geholt, der jetzt in der Rückrunde noch die Tore schießen soll. Das war schon auch untypisch für Heidenheim, oder? Dass man einen Spieler holt, der
schon,
wie alt ist er? Ich glaube 31, genau. Und dem dann 31, im Grunde dann seinen wahrscheinlich letzten größeren Vertrag gibt.
Sonst hättest du nicht gekriegt, ganz klar. Also für ihn war das die Chance, zumindest sich in der Bundesliga, nochmal Bundesliga zu spielen. Und in dem Alter, ich glaube nicht, dass er eine Ausstiegsklausel hat, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, ich glaube es aber nicht. Und irgendwas musstest ihm geben. Und dass er jetzt ein absolutes Vermögen verdient, glaube ich jetzt eher nicht. Heidenheim zahlt, glaube ich, also Hertha zahlt, glaube ich, mehr als Heidenheim. Oder ich weiß, dass Hertha mehr zahlt als Heidenheim. Aber du hast ihn mit der Länge des Vertrages, klar, das ist schon absoluter, Budo kommt aus Georgien, der hat eine Familie hier, der will sich absichern, der versucht seine Familie entsprechend abzusichern, der weiß, dass er nicht mehr viele Jahre hat und dem gibst du diesen 4-Jahres-Vertrag und das hat funktioniert. Und wenn du absteigst, hast du einen, der dir wahrscheinlich dann die zweite Liga wieder in Schutt und Asche legt.
Und Karlsruhe hatte wirklich gefehlt, muss man ja auch sagen, mit Blick auf die zweite Liga.
Ja, absolut. Ja.
Wie hat dir denn dann Zivci Vaze dann gefallen im Heidenheimer Dress?
Jein. Er hat gebraucht. Mhm. Also er hat wirklich gebraucht. Er war immer wahnsinnig bemüht. Aber er hat, ich glaube, für ihn war das eine ganz neue Pressing-Situation auch, was Schmidt so von ihm möchte, das kannte er, glaube ich, in der Form absolut nicht. Das war für ihn ein Thema. Er war relativ lange ohne seine Familie da und das war ein Problem. Also Budo Zivci Vaze ist ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, der braucht sein Umfeld, der braucht seine Familie. Und ich glaube, der war am Anfang in Heidenheim nicht glücklich. Das war für ihn wirklich schwierig. Wir machen uns ja immer, oder es ist ja immer so dieses Thema, wenn ein Verein sagt, er holt fast nur deutschsprachige Spieler, was ja bisher eigentlich in Heidenheim so war. Und ich glaube, man unterschätzt das Fremdgefühl, was du hast, wenn du in einer Stadt lebst, in einer Mannschaft lebst, wo dich vielleicht kaum jemand versteht. Das macht was mit dir. Und dieser Zusammenhalt, den man mannschaftsintern schaffen möchte, der funktioniert sehr, sehr gut über Sprache. Wenn du guckst in den größeren Teams, gibt's eine Gruppe mit französischen Spielern, es gibt eine Gruppe mit englischen Spielern, die schon ein bisschen unter sich sind, ne? Also die funktionieren dann als Gruppe mit ihrer Muttersprache. Und Budo, ja, ich glaube, das für Budo war das am Anfang echt schwierig. Und dann kam seine Familie nach, sind dann auch nach Heidenheim gezogen. Und einen Tag später war das schon ein anderer Mensch. Also das hast du dem schon angemerkt, dem ging es viel besser. Dann hat's ja funktioniert, dann kam er ja ins Laufen. Ich finde eigentlich, es hat schon auch vom ersten Spiel an funktioniert. Vielleicht nicht so, wie man sich das jetzt plakativ erwartet hätte. Aber du hast schon gemerkt, er hat eine Präsenz, er macht Räume auf, der hat schon eine gewisse Wucht. Mhm. Also das war schon, du hast mehr Wucht vorne im letzten Drittel gehabt und der geht auch nach. Und das ist auch so einer, der immer irgendwie versucht, den Weg zum Tor und auch mal mit dem Rücken. Also das war schon alles da. Vielleicht nicht in dem Maße. Vielleicht war man da einfach viel zu ungeduldig. Oder manch einer war vielleicht viel zu ungeduldig und hat das zu schnell von ihm erwartet. Auch für ihn gilt ein Jahr, Schmidt, und dann weißt du, wie du zu spielen hast. Und dann hat er sich verletzt, dummerweise. Und war erst mal wieder raus. Und dann war er zwar wieder fit, aber das dauert halt dann wieder, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass nächste Saison man sehr viel mehr vom Budo sieht. Zum einen, dass er sich an den Spielstil gewöhnt hat und dass man ihn vielleicht auch mehr in Szene setzt. Also es war jetzt auch nie so, dass man so gespielt hätte, dass es für ihn prickelnd wäre. Ne? Ja. Also irgendwas muss passieren. Also entweder ich verändere seine Zulieferer, dass da was geht, oder er muss sich komplett verändern. Aber so passt es halt noch nicht 100%.
Also das ist definitiv der Fall. Das war ja fast schon, also ein Spiel gab's. Ich weiß leider nicht mehr welches. Aber da hat man angefangen zu flanken, als Zivci Vaze vom Feld war. Und da dachte ich mir, ihr wollt mich doch jetzt auf den Arm nehmen. Das ergibt ja jetzt gar keinen Sinn. Was soll denn das? Und da hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, ist das jetzt Mobbing? Nee, war es nicht, war nur ein Zufall. Aber das ist das eine. Und das zweite ist, dass du dann das gesehen hast, was man auch immer wieder unterschätzt, wenn Zweitligaspieler in die erste Liga kommen. Ihre Wucht, ihre Geschwindigkeit, ihren Ehrgeiz, die bringen sie mit. Aber ihre Entscheidungsfindung, die muss einfach eine halbe Sekunde schneller funktionieren. Ansonsten ist der Ball weg. Und Zivci Vaze, und irgendwann hat sich das auch so verselbstständigt, weil er, glaube ich, dann unbedingt das Tor machen wollte. Er hat einfach immer den Kontakt zu viel genommen im Strafraum. Ja. Und dann haben die
Er hat immer einen Moment zu viel lang gebraucht.
Und dann haben die Innenverteidiger den Bein rausgefahren, Schuss geblockt und sich gedacht, ja, herzlichen Dank. So machst du es uns einfach. Aber also ist jetzt nicht als überbordende Kritik gemeint, das ist halt normal. Es ist halt nur bei Ausnahmespielern oder wenn die besonders viel Glück haben, in den Lauf reinzukommen, ist es so, dass es anders funktioniert. So, und jetzt sind wir aber dann über die Kurskorrektur, über die Kaderkorrektur sind wir jetzt beim Knall im März gelandet, den ja auch tatsächlich dann Frank Schmidt später öffentlich gemacht hat. Allerdings, er hat es Reset genannt. Das ist, glaube ich, das etwas schönere Wort dafür. Kannst du nochmal beschreiben? Du hast es vorhin schon mal angedeutet. Also es kam zu einer Aussprache des Teams. Was weiß man denn jetzt eigentlich alles über diesen internen Knall?
Wenig.
Schade.
Also Gladbach, man muss es auch ein bisschen mit dem Gladbach-Hinspiel in Kontext setzen. Das wurde auch verloren, 2-3. Allerdings war das eine Kleindienstgeschichte. Also da hat man wirklich, also das war ja eine Kleindienstnummer. Der hat das Spiel ja im Prinzip alleine gewonnen. Und im Rückspiel war es aber so, dass du eigentlich einfach chancenlos warst. Das war so, das war einfach schlimm und du hattest auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand bereit ist, einen Meter zu laufen oder irgendwie versucht, da noch irgendwas. Man hat es so über sich ergehen lassen, ne? Also man hat es so durchgelitten und das war so ein Punkt, da dachte ich auch, okay, das war's jetzt eigentlich. Also ich, gegen wen sollen die denn noch gewinnen? Also das funktioniert, du hattest auch so, kein Bock, finde ich, ein ganz schlimmer Satz, weil der nie zutrifft. Ich glaube nicht, dass es Fußballspieler gibt, die keinen Bock haben, Fußball zu spielen oder nicht zu gewinnen. Das glaube ich absolut nicht. Aber da war kein Widerstand. Da war einfach kein Widerstand, da war kein Aufbäumen. Man hat es so über sich ergehen lassen. Und ich glaube, es war schon ziemlich eindeutig, wenn das jetzt so weitergeht, dann geht es ganz schnell nach unten und das reparierst du nicht mehr. Und ich denke, dass es auch Spieler dann gab, zum Beispiel Patrick Mainka und Kevin Müller, die dann an dem Punkt waren, wo sie gesagt haben, Leute, nee, also entweder wir ändern jetzt was oder das war es auch für uns. Und wir wissen ja, dass auch bei Kevin Müller sehr lange gedauert hat, bis er seinen Vertrag verlängert hat. Das war ja lange nicht klar. Mhm. Macht er noch mal den Schritt nach Übersee in sein Traumland? Zumindest war es das damals noch. Ob es das heute noch ist, weiß ich nicht. Aber das hatte sicherlich auch ein Stück weit was damit zu tun. Und was oft in Heidenheim passiert ist, wenn die Krise da ist, man redet tatsächlich miteinander. Also verrücktes sowohl Konzept. Die Trainer, ja, ne, der Wahn, also denken wir jetzt an Herrn Wück. Also in Heidenheim ist es tatsächlich so, man spricht miteinander. Also die Trainer untereinander, sind ja nicht so viele, ist ja kein Problem. Du kriegst eben auch alle in eine Kabine. Das mag bei anderen Teams wird das nicht funktionieren, aber in Heidenheim kannst du die Tür aufmachen und die passen alle miteinander in die Kabine. Es wird nie diese Kabine verlassen. Also du wirst nicht erfahren, was sie dort gesprochen haben. Das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Und dann, manche nennen das ein reinigendes Gewitter und dann sagt jeder seine Meinung und es ist niemand sauer, egal was gesagt wird, das bleibt dort und du kannst auch dem Trainer was in den Kopf werfen, was dir nicht passt oder welches Problem du mit ihm hast und was Frank Schmidt macht. Er berät sich mit seinen Spielern tatsächlich und das macht vielleicht nach außen hin nicht so den Eindruck, aber er ist tatsächlich jemand, der dann auch mal mit dem Kopf nickt und sagt, ja gut, okay, du hast eigentlich recht. Probieren wir es mal, wie du das für richtig hältst. Also das kann der schon. Und ich glaube, die haben sich gegenseitig ganz gewaltig ins Senkel gestellt, wie wir auch Schwaben zu sagen pflegen. Dass es dann auch hieß, Mensch, bring doch deinen Arsch hoch und lauf.
Ja, und ich glaube aber auch, lasst uns jetzt mal wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Und ich glaube, dass das könnte auch für Frank Schmidt selber gegolten haben. Denn in diesem Gladbach-Spiel, da hat er eine ganz seltsame Formation gewählt. Also es war eine Fünferkette und drei davor. Und das hat gar nicht funktioniert. Man lag nach wenigen Minuten schon 0-2 zurück. Man hatte gar keinen Zugriff. Es war so ein Spiel, wo Gladbach aussah wie das beste Team überhaupt. Da muss man schon hellhörig werden, ehrlich gesagt, wenn sowas passiert. Und ich weiß auch, dass Frank Schmidt mir da jetzt nicht widersprechen würde, weil er hat noch in der ersten Hälfte umgestellt. Also
umgestellt.
Und ich meine, das ist natürlich eine Qualität. Andererseits muss der in der Saison schon durchaus manchmal umstellen. Habe ich auch vorhin drüber nachgedacht, als ich selber gesagt habe, der Matchplan A und wenn der nicht funktioniert hat und dann hatte man keine Mittel mehr. Und das hat man dann danach nicht mehr gesehen. Es gibt zwar noch einen Wechsel zwischen Viererkette und Dreierkette, aber das nächste Spiel gegen Hoffenheim dann, da war vor allem die zweite Hälfte gut, die erste Hälfte war auch noch so ein bisschen wackelig, aber Kiel dann, was ja auch ein ganz wichtiges Spiel war, eben wegen der Tabellenkonstellation, man war 18. und Kiel war 17. und musste eben nach Heidenheim, da war, das war wieder Oldschool Heidenheim, krasser Druck im Anlaufen, ganz hohe Intensität. Und dann das auch verdient gewonnen. Und Zivci Vaz war in dem Spiel auch sehr, sehr gut. Also da hat viel gepasst.
Du kommst halt, glaube ich, manchmal an den Punkt, wo du dir überlegen musst, können die und wollen die spielen, was ich möchte, dass sie spielen. Fühlen die sich da wohl oder fühlen die sich da nicht wohl? Und dann, glaube ich, gehört für einen guten Trainer dazu, darauf zu hören, wenn deine Mannschaft dir sagt, es funktioniert nicht, wir können das so nicht, können wir bitte was anderes machen? Und das traue ich ihm tatsächlich zu. Und was wir vorhin, das würde mich wirklich mal interessieren, was denkst du, waren es die Matchpläne oder waren die Spieler nicht in der Lage, das umzusetzen, was er von ihnen wollte?
Ich glaube, dass die Matchpläne zu kompliziert waren für den Zustand, in dem das Team war. Und ich, also ehrlich gesagt, ist das für mich der Julian Nagelsmann-Effekt gewesen, so von außen gesehen. Ich glaube, dass das auf dem Papier immer alles zu 1000% richtig war. Und manchmal konnte ich das auch quasi so grob erkennen, was wahrscheinlich der Plan war, weil ich ja auch die Gegner ganz gut kenne, weil ich deren Spiele gucke. Aber es gibt schon einen Grund, warum die einfachste Defensivformation 4-4-2 ist und warum ganz viele Trainer, wenn sie neu irgendwo übernehmen, auf ein 4-4-2 gegen den Ball zurückgreifen, weil es einfach so super simpel ist, weil es jeder Depp kapiert, wir könnten auch ein 4-4-2 spielen, weil du dich nur an deinem Nebenmann orientieren musst und dann ist es wirklich simples Verschieben. Und es gibt, glaube ich, einen Grund, warum man das quasi in Krisenzeiten macht. Oder warum kommt Niko Kovac kommt zum BVB und das Erste, was er macht, ist, ich nehme jetzt mal hier ein paar Layer der Komplexität runter und dann kriegt es sogar auch ihr wieder hin, guten Fußball zu spielen.
Ganz einfachen Fußball. Ja. Fußball kann so einfach sein, ne?
Und ich glaube, das war es an der Stelle vielleicht auch.
Ja, aber jetzt sind wir wieder an dem Punkt, ne? Kann das sein, dass er seine Spieler manchmal überfordert?
Ja, guter Punkt. Das ist Volker Finke bei Freiburg auch passiert. Das ist auch Christian Streich bei Freiburg passiert. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Frank Schmidt, er hat ja seinen Fußball komplett durchdacht. Also Frank Schmidt weiß, wo sind meine Teams anfällig? Was sind die Probleme, die wir lösen müssen? Was sind die unterschiedlichen Spielphasen? Wo sind wir dann besonders gut? Und da vergisst man vielleicht manchmal, dass durch eben so Dinge wie eben Abgänge oder Mehrfachbelastung man vielleicht gar nicht in den Dingen so gut und so schlecht ist, wie es eigentlich im Optimalfall immer der Fall war die letzten Jahre, weil es sich eben einfach verändert, weil du andere Spieler hast. Und dann siehst du zwar, wir sind im Anlaufen nicht so gut, aber du ziehst noch nicht die Konsequenz daraus, die jetzt ein neuer Trainer ziehen würde. Wenn jetzt jemand Neues gekommen wäre, hätte er gesagt, wir bleiben jetzt erstmal tiefer stehen. Steffen Baumgart ist zur Union gekommen, hat gesagt, lasst das alles mal sein, Union, stellt euch jetzt erstmal hinten rein und dann bringe ich euch das peu à peu weiter bei. Frank Schmidt hat das natürlich nicht gemacht, weil er weiß, seine Teams können eigentlich das hohe Anlaufen. Hey, eigentlich machen wir das doch immer alles ganz gut. Ich muss das denen doch nur noch mal erklären. Und
jetzt sind wir wieder bei unseren 45% vom Anfang, die alle nicht mehr da sind, egal ob sie von Anfang an auf dem Platz stehen oder eingewechselt werden. Und das hat er, glaube ich, wirklich unterschätzt. Und er ist schon jemand, der kippt nicht schnell seine Pläne. Also er braucht immer eine Weile. Er hält schon lange an was fest. Er ist schon jemand, der denkt, naja, wenn ich das nur unbedingt möchte und wenn ich nur 150% gebe, dann wird das schon irgendwann funktionieren.
Ich muss das nur manifestieren.
Genau. Und das muss ich nur oft genug und dann wird das schon. Und dann probieren wir es noch ein Spiel und noch ein Spiel. Und das war immer schon so. Manchmal ist das die Kritik, die von außen tatsächlich dann kommt. Es kommt ja wenig Kritik, wissen wir ja. Aber die Kritik, die manchmal von außen kommt, ist schon die, dass er sehr stur lange an Dingen festhält. Und das, ich glaube, das war schon auch ein Thema, ja. Oder ist ein Thema.
Und interessanterweise kommt da ja nochmal eine Phase, oder was heißt eine Phase, aber ein Spiel, an dem man das erkennen kann. Also Heidenheim kommt zurück, meldet sich wieder unter den lebenden Teams an, indem man dieses Kielspiel gewinnt. Dann ist leider Länderspielpause, nicht so ganz günstig. Aber man kommt sogar mit einem Sieg wieder zurück aus der Länderspielpause. Und das ist deshalb wichtig, weil die nächsten Gegner sind Leverkusen, Frankfurt, Bayern.
Kusen, Frankfurt.
Das heißt, da muss...
Und dann kommt dieses dämliche Leverkusen-Spiel, von dem heute Leverkusen mit Sicherheit immer noch nicht weiß, wie sie das gewinnen konnten. Also niemand weiß das.
Buendia, also das ist eine einzige Aktion der ganzen Saison.
Ja, genau, richtig. Eigentlich du darfst das nicht mehr unentschieden spielen. Du musst dieses Spiel wirklich gewinnen. Die haben die an die Wand gespielt. Du musst dieses Spiel gewinnen. Und wenn du dieses Spiel gewinnst, ich glaube, das hätte schon nochmal einen ganz anderen Push gegeben. Denn am Ende ist es eine Niederlage. Und egal, ob du dann sagen kannst, boah, ja, geil, wir haben toll gespielt und das war jetzt ganz arg unglücklich, das interessiert niemanden mehr. Du hast das Ding verloren. Und du weißt, jetzt kommt Frankfurt und es kommt Bayern. Und Frankfurt ist eh so ein Thema. Also gegen die hat man noch nie gut ausgesehen. einmal hätte es funktionieren können oder dieser dämliche Maulwurf, aber stimmt. Die, ja, ne, diese, ja. Das hat, glaube ich, schon nochmal auch was wieder, das hätte was freisetzen können, nochmal mehr freisetzen können, wenn man dieses Spiel irgendwie doch noch gezogen hätte.
Auf der anderen Seite hattest du aber vielleicht auch dein Leverkusen-Spiel mit dem Spiel in Stuttgart. Wo ja, heute mal ja, da alles absolut. Richtig macht und die Latte trifft und man schon ja. sehr glücklich ja. da 1-0 gewinnt.
Absolut, absolut.
Danach ja. dann dieses Bochum-Heimspiel mit der Kevin-Müller-Verletzung, mit der Philipp-Hoffmann-Verletzung, mhm. deswegen ganz schwierig mhm. das zu bewerten, aber ein schlechtes Spiel war es definitiv auch nicht. Also sie haben eigentlich...
Trotzdem würde ja, ich gerne was dazu sagen, wenn ich darf. Es hat mich wahnsinnig geärgert nach diesem Spiel, dass es wirklich Leute gab und da spreche ich jetzt von Heidenheimer Fans auch, die das nicht haben gelten lassen, die also wirklich hinterher sauer waren und gesagt haben, bah, und das darfst du doch nicht Bochum, jetzt hättest du doch gewinnen müssen und warum haben die das nicht? Also das begreife ich bis zum heutigen Tag nicht, wie das sein kann, dass sie, wenn ich sowas erlebe und von außen sehe, wenn es wirklich, und im Nachhinein wissen wir ja, es ging tatsächlich um ein Menschenleben, ne? Also das hätte wirklich ganz anders ausgehen können. Und als dieser Zusammenprall war und jeder die Luft angehalten hat, wir hatten ja wirklich alle Angst, der steht nicht mehr auf. Und wie man dann von der Mannschaft und von Spielern erwarten kann, dass sie nach so einem Vorfall einfach weitermachen und denen auch noch Vorwürfe machen, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Also das, da bin ich raus. Absolut. Komme ich nicht mit klar.
Ich glaube, also ich will das nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, es kommt daher, dass danach noch, ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich ja auch überlegt habe, wie ich das im Rasenfunk behandle. Es war ja danach immer noch ein gutes Fußballspiel. Das war, und ich glaube, das ist das, was dann eben manche Leute nicht verarbeiten können, dass es halt trotz der Umstände noch ein Fußballspiel war mit Torchancen auf beiden Seiten und beide hätten das hinten raus noch gewinnen können. Und ja, dann sehe ich, wenn ein Spieler in den Sprint geht, dann sehe ich dem nicht an, dass der vielleicht im Kopf zu 5% bei Kevin Müller ist oder dass ihn das eben alles noch beschäftigt und vielleicht hat es ihn auch in dem Moment nicht beschäftigt, aber sollte halt eigentlich alles egal sein nach so Szenen und im Nachhinein muss man ja fast dankbar sein, dass man nicht musste, wie dramatisch das bei Philipp Hofmann ist.
Ja klar.
Also ich glaube, dass das daher kommt und ich weiß aber auch noch, dass mich das damals auch überrascht hat, was für ein gutes, also sportlich gesehen, gutes Spiel das war, nach dieser langen Unterbrechung mit eben Luca Feller dann im Tor und ja auch viel Ungewissheit, wie es jetzt genau weitergeht.
Entschuldigung. Nein, Frank, auch nicht Marc.
Was habe ich denn jetzt?
Also wir nehmen nicht den Luca, nicht den Marc, wir nehmen den Frank. Der Frank Feller. Ja,
Luca Philipp war der Ersatztorhüter von Hoffenheim, aber wie ich jetzt hier den Marc gerade noch mit reingebracht habe, das weiß ich auch nicht. Gut, ich habe hier einen Spieler offen, aber das ist auch kein Marc.
Aber dann haben wir ihn wenigstens erwähnt, weil der ist nämlich auch toll. Ne? Also ja. Mal so kurz die Zukunft im Heidenheimer Tor. Gut, er ist halt klein. Ne? Und als kleiner Torhüter kommst du ja maximal ins Champions League Finale. Ja, mehr wird nicht passieren.
Nee. Mehr kannst du nicht erreichen. Nee.
Gleiche Größe.
Aber ich vermute, dass es wirklich daher kommt. Aber es war eben ein besonderes Spiel. Aber worauf ich jetzt eigentlich raus wollte, man hatte eben diesen Stuttgart-Moment, man hatte dann dieses immerhin Unentschieden gegen Bochum, vor allem nicht verloren. Ich meine, wenn Boadu quäligt in der 93. Minute, dann kann es hier auch anders ausgehen.
Klar.
Und dann hat man das absolut überwältigende 3-0 bei Union beendet, ungeschlagene Serie und das komplette Momentum, wunderbares Wort, aber alle wissen, was damit gemeint ist, deswegen kann man es inzwischen verwenden. Ist komplett auf Heidenheimer Seite. So, und jetzt kommt dieses Werder-Bremen-Spiel am 34. Spiel.
Ja, aber das ist doch auch erklärbar.
Ist das erklärbar, wirklich?
Ja, klar. Warum wundert dich das? Also, wenn man wirklich gut zugehört hat, die ganze Saison über, hat Frank Schmidt, glaube ich, schon nach 8 Wochen von der Relegation gesprochen.
Ja, stimmt. Ja.
Also, wenn man zugehört hat, dann war das immer wieder Thema.
Plus er hat zwei Spielen gesagt, wollen wir in der Liga bleiben.
Immer. Das hat er von Anfang an gesagt, es geht um diese 34 plus. Das war das Ziel, ganz klar. Und jetzt stürzt du ab und dann bist du ganz unten und dann denkst du, nee, wir sind weg, das wird nichts mehr. Und dann rabbelst du dich nochmal auf und dann hast du dieses Ziel vor Augen und dann überrollst du Union, was ja echt gut war. Und dann hast du dieses Ziel erreicht. Dieses Ziel, was du dir seit Monaten gesteckt hast, hast du erreicht. Du weißt, okay, jetzt haben wir es gepackt. Wir haben Stuttgart geschlagen. Wir wissen nicht warum, aber wir haben Stuttgart geschlagen. Grüße gehen noch raus an den Stuttgarter Podcast ST, wie heißen die?
VfB STR.
Ricky Palm oder irgendwie so.
Ja, VfB STR.
Ja, wir haben unser Tor und nein, wir sind nicht abgestiegen. Liebe Grüße. Und du hast dieses Ziel einfach erreicht und du hast es denen angemerkt, ne? Also das war ja wirklich ein Siegesrausch danach. So, und dann weißt du, du spielst gegen Bremen und auch in Heidenheim sind nicht alles Blinde. Also man hat gesehen, wie stabil Bremen war und Bremen war wirklich in dem Hoch und hat entsprechend gespielt. Du weißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du die Klasse hältst, die ist so, also es ist minimal. Du schlägst nicht Bremen mit, du musst Bremen 3-0 schlagen und die Bayern müssen Hoffenheim, ich glaube, mindestens 4 oder 5-0 schlagen. Das mag in deinem Hinterkopf sein, ja. Das ist schon da, dass die theoretische Möglichkeit besteht. Dann kassierst du das 1-0 und dann diesen depperten Elfmeter. Und in dem Moment war es doch jedem, wirklich jedem klar, auf dem Platz und im Stadion, das war's.
Klar, also dann
jetzt, das dann ist vorbei.
Dann war's klar, aber was mich eben gewundert hat, war, dass man da dann wieder was probiert mit einem 4-3-3, bei dem es dann sehr, sehr viele Räume gibt, gegen den Ball übrigens ein 4-4-2, aber bei denen es sehr viele Räume gibt und vor allem die Zwischenräume, in die Werder so gut reinspielt. Mhm. Und also, ich meine, es gab ja da auch den Viererwechsel, den berühmten zur Hälfte. Also hier wird mir Frank Schmidt nicht widersprechen, wenn ich sage, da gab es zumindest dann im laufenden Spiel dann doch noch Verbesserungspotenzial. Mhm. Aber das hat mich ehrlicherweise so gewundert, dass man von den vorher die Spiele gegen Stuttgart, Bochum, Union, da hatte man ja dann eigentlich eine relativ feste, fixe Startelf gefunden. Ja. Jetzt wird nicht mehr rotiert. Jetzt gehen wir quasi mit fast immer denselben Spielern in die Spiele. Und gegen Werder wird nochmal so viel umgeschmissen. Das war das, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte.
Also ich auch nicht. Ich kann es mir nur so erklären, dass das ein Stück weit was mit der Relegation schon zu tun hatte. Also du hattest eine Menge gelb vorbelasteter Spieler, die du vielleicht nicht in entsprechende Zweikampfsituationen bringen wolltest, um da nichts zu riskieren. Auch wenn er immer sagt, das zählt bei ihm nicht und natürlich spielt das, nehme ich ihm nicht ab. Also nehme ich ihm echt nicht ab. Ich glaube, die Geschichte mit Gimba hat ihn schon wieder ein bisschen persönlich getroffen mit dem Elfmeter. Der hat ja dann auch nicht mehr gespielt. Also auch nicht in der Relegation, erst dann als Einwechselspieler. Also ich glaube, das war so nicht ausgemacht. Das fand er nicht so cool. Aber was ihn da geritten hat, also ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass er irgendwas ausprobieren wollte, was vielleicht mit der Relegation zu tun hatte, weil dass das mit Bremen nicht funktioniert. Ja, das hätte sogar ich ihm sagen können und das will was heißen. Ich kann es dir nicht sagen.
Also es kann vom gegen den Ball her gedacht sein, weil Bremen im Dreieraufbau spielt und du kannst natürlich rein theoretisch im 4-3-3, kannst du eine Dreierkette anlaufen und die beiden Äußeren machen die Außenverteidiger dicht, aber du hast ja dann zentral das Problem.
Aber du hast halt, ja genau, und du hast zentral ja eh schon das Problem. Also das war ja schon immer
und
das Problem.
Und da spielt
Werder
auch noch so gut rein.
Und, ja,
und dabei haben
ja,
sie ja auch gar ja, nicht so gut also, gespielt. Das ist eigentlich das Enttäuschende an diesem Spiel. Werder war war ja nie im Leben 4-1 besser. Das war einfach nur früh.
Nee, aber wir waren 4-1 schlechter.
Ja, das vielleicht.
Und ja, weil wir dann auch, ja, das war ja auch dieses typische Heidenheimer Ding, ne? Du kriegst das Gegentor, dann der Elfmeter und dann war es eben nicht wie früher, hallo, das kann nicht sein, wir stellen um, wir holen zumindest noch das Unentschieden, sondern die Köpfe gehen runter, die Schultern gehen runter. Das war ja die ganze Saison über das Problem, ne? dass dieses gegen alle Widerstände war einfach zu wenig da. Und auch wieder in diesem Spiel, ganz klar.
Und dann eben Relegation gegen Elversberg und auf einmal dreht sich's wieder. Auf einmal bist du wieder nicht mehr der Underdog, sondern eben
fand ich sehr lustig.
Bist nur noch derjenige, der was verlieren kann.
Fand ich sehr lustig. Nach 2 Jahren bist du plötzlich Bundesligist mit einem sensationellen Überkader und europäischen Millionen. Ja, also ich suche sie immer noch. Das fand ich, ja, ich weiß nicht welcher, wer hat das gesagt? Also auch wieder so ein besonderer Experte in irgendeinem besonderen Podcast. Heidenheim mit ihren Europa-Millionen.
Du hörst zu viele, also du hörst zu komische Podcasts, es tut mir leid.
Nee, das hat mir jemand gesagt, ich habe die gar nicht gehört, sondern das hat mir jemand gesagt und dann habe ich es mir tatsächlich angehört und habe kurz, also ich habe wieder ausgemacht. Also Heidenheim hat die Millionen und dann dieser großartige, auf einmal hast du einen großartigen Bundesliga-Kader. Ne? Also 2 Jahre lang haben dir die Leute jede Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen und jeder erzählt dir, boah, das ist doch ein Zweitligist, die sollen zurück in die zweite Liga und dann spielst du gegen Elversberg und plötzlich bist du der große Bundesligist mit dem fantastischen Starspieler-Kader. Also das fand ich sehr lustig tatsächlich und die neue Geschichte, dass das noch ein kleineres Dorf gibt, das noch nicht mal einen Bahnhof hat. Also das war dann das absolute Highlight, ja.
Ja, und Highlight waren ja auch die Spiele. Also ich habe während des Hinspiels habe ich eine Sendung aufgenommen, Leipzig, und habe mir dann das Spiel im Real Life am nächsten Tag im Zug nach Berlin angeguckt. Und also wenn du emotional nicht involviert bist, dann lass dir das sagen, Petra. War fantastisch. Also von beiden Teams, aber ich vermute mal, beim Stand von 0-2 nach 42 Minuten im Hinspiel wirst du es nicht ganz so gesehen haben und vielleicht dann vor allem auch nicht, als dann dieses Tor aberkannt wurde. In der 5. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte war das ja, glaube ich. Nimm uns mal nochmal mit. Wie war diese Relegation und wie hat Heidenheim letztlich geschafft, drin zu bleiben?
Also Relegation ist grundsätzlich, finde ich, das Schlimmste, was es gibt, wenn du drin steckst. Ne? Und wir haben es jetzt zweimal aus beiden Richtungen erlebt. Als Erstligist mit Europamillionen und als Zweitligist damals gegen Bremen, als es die Auswärtstorregel noch gab und du das Ding verlierst mit 2 Unentschieden, trotz Kuhglocke und Bratpfanne. Aber ich glaube, was die Leute wirklich unterschätzen, also ich habe ein Problem mit Relegation. Ich finde die auch völlig Banane, aber aus ganz anderen Gründen. Und was die Leute wirklich unterschätzen, du hast als Zweitligist, spielst du um eine Chance, um eine Möglichkeit. Da hast du Spaß, da hast du nichts zu verlieren. Da die Spieler, vor allem auch die Elversberger Spieler, die gehen auf den Platz und zeigen der Welt, was sie können. Weil das ist dieses eine Spiel, das die meisten Menschen sehen werden, die sonst nichts von dir gesehen haben. Du spielst um deine Zukunft. Du weißt, du kannst sowieso gehen. Du kannst Elversberg eh verlassen. Du bist eh nur ausgeliehen. Und jetzt zeigst du da, ne? Zeig der Welt, ne? Dass du besser als XY bist. Und dann kommt der Bundesligist und der Bundesligist, der hat alles zu verlieren. Und dann gehen Spieler auf den Platz, die spielen um ihre Existenz. Und das mag jetzt sehr dramatisch klingen, aber die Heidenheimer Spieler, das ist eben nicht dieser Star-Kader, die genau wissen, wenn wir jetzt absteigen, dann gehen wir zu Gladbach, Bremen oder sonst wohin und spielen weiter Bundesliga. Sondern die wissen genau, wenn wir Bundesliga spielen wollen, dann ist das unsere einzige und unsere letzte Chance. Da muss es gehen. Und wenn wir das nicht packen, dann sind wir weg. Du hast einen elenden Druck. Also das ist tatsächlich so. Und was ich ganz krass fand, und ich kenne ihn jetzt wirklich schon so lange, aber so habe ich ihn noch nie gesehen. Kurz vorm Spiel gab es ein Interview vorm Bus, keine Ahnung, wer das geführt hat, mit Holger Sandwald. Und der Mann hatte Angst. Also du hast wirklich, ich habe den so, also er ist ja normalerweise immer sehr souverän, sehr leutselig, immer sehr positiv, sehr optimistisch. Und er stand da mit leicht flackerndem Blick, der war echt blass. Die Stimme war auch nicht sehr sicher. Und ich habe ihn so angeguckt und dachte mir, boah, der hat Angst. Der hat wirklich richtig Angst. Und um kurz das Ende vorwegzunehmen, nach dem Abpfiff gab es eine kurze Einblendung. Der halbe Aufsichtsrat saß auf der Tribüne, Petra Saritz war dabei und er wurde, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn in den Arm genommen hat, letzten Endes. Und dein Mann hat geweint.
Nach dem Abpfiff vom Rückspiel.
Ja, ja, der hat wirklich geweint und der war völlig aufgelöst, der war völlig zerstört. Und wenn du dann merkst, was da wirklich für ein Druck auf den Leuten lastet, auf diesem Erstligisten, ne, was du da aushalten musst über eine Woche. Ich meine, das haben Menschen versucht, mit mir das Relegationsspiel anzugucken. Das habe ich also sehr vehement abgelehnt. Mit mir kannst du sowas nicht gucken. Ich war ein absolutes Nervenbündel und es ging definitiv nicht um mein Leben. Aber also dieser Druck, den finde ich schon unmenschlich, das auszuhalten. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das wieder, je nachdem, wie die Mannschaft zusammenbleiben wird, ne, aber dass sie es ausgerechnet in dieser Situation geschafft haben, zum ersten Mal tatsächlich in der ganzen Saison nach einem 0-2, wo keiner mehr wirklich einen Pfifferling auf sie gegeben hat, nach dem aberkannten Tor, dass sie da nochmal zurückgekommen sind, auf eine, finde ich, sehr eindrucksvolle Art und Weise. Das hat wieder was mit der Mannschaft tatsächlich gemacht. Also das war schon, also ich habe tatsächlich auch nicht mehr dran geglaubt nach dem 0-2. Und dann, klar, das Traoré-Tor, da dachte ich, ja, klar, das, und ach nee, wie hast du es gesehen? Fandst du es okay?
Dass es zurückgenommen wurde, das Tor?
Ja. Mhm.
Ich habe es nicht gecheckt. Also, okay. Also beziehungsweise, nee, es ist... ist falsch. Ich hatte schon zu viel Berichterstattung gelesen. Also ich quasi berichte, ich bin quasi schon mit einem Zweifel in die Szene reingegangen und live dachte ich, klares Abseits, klares Eingreifen. Mhm. Und dann ist mir erst eingefallen, Moment mal, das war die Szene, über die alle geredet haben, weil er dann das Tor gemacht hat. Das heißt, eigentlich habe ich es quasi live schon so auch bewertet, weil ich halt auch es so sehe, wenn er nicht da steht, kann der Verteidiger durchlaufen und den Ball nehmen und dann ist es... Es ist schon richtiger, es zurückzunehmen, als es gelten zu lassen.
Aber das war schon hart.
Ja, es war hart. Hart war ja vor allem dann auch das Rückspiel. Das Hinspiel, das hatte ja noch so viele spielerische Elemente, weil eben Elversberg einfach ein gutes Team ist, was super mitgespielt hat und weil Heidenheim halt in dem Spiel mal wieder die Antwort hatte. Und natürlich auch dieser Doppelschlag war eben auch sehr, sehr wichtig.
Ja, absolut.
Das Rückspiel, finde ich, hat sich schon viel eher nach Relegationen angeführt. Also das war, obwohl beide trotzdem noch, beide Tore waren ja auch wunderschön und sehr, sehr gut herausgespielt. Hatte natürlich auch mit den Auswechslungen zu tun, die es dann auf beiden Seiten schon gab. Aber die zweite Hälfte im Rückspiel, das war für mich ehrlich gesagt ein Münzwurfspiel mit Vorteilen für Elversberg.
Ja, klar.
Und da macht es halt ausgerechnet Leo Sienza mit einer wunderbaren Aktion.
Wobei ich schon finde, tatsächlich, dass Elversberg zwar ja, die waren schon relativ dominant, aber so die richtig großen Chancen hatten die nicht mehr. Also so nach vorne fand ich jetzt
von
den Großchancen, von den Abschlüssen her, fand ich, kam da nicht mehr so furchtbar viel. Ne? Also man hatte schon deutlich besser verteidigt als auch im ersten Spiel, in der ersten Hälfte. Also man wusste schon, also auch Mainka hatte ja Aslani heißt er, ne?
Ja, genau.
Also der hat ihn ja auch wirklich jeden Zentimeter begleitet und das war... Man hat auch gesehen, dass die nicht mehr so zum Tragen kamen wie im ersten Spiel. Also da war schon ein Unterschied, weil denen eben auch eine gewisse Resilienz fehlt. Klar, woher soll es auch kommen? Also gegen große Widerstände mussten die bisher auch noch nicht angehen. Und man hat schon, ich habe das Spiel gegen Schalke gesehen tatsächlich. Ich habe die mir extra angeguckt und ich fand, als Schalke mal dagegen gehalten hat, haben die sofort Probleme gekriegt. Also wenn du die, klar, gegen Braunschweig, wenn du die laufen lässt und wenn du die zocken lässt, dann hast du gegen die keine Chance, dann überrennen die dich. Aber wenn du dich halt mal hinstellst und wenn du mal dagegen hältst, dann kriegen die schon Probleme und das hast du schon gemerkt tatsächlich.
Ja, und dann hatte Elversberg diesen Klassiker, den du manchmal bei den Teams hast, die das noch nicht so gewohnt sind, dass man weniger Zeit hat und Gegner einfach auch sehr, sehr gewieft sind. Also zum Beispiel haben die ihre Eckbälle total weggeworfen. Die haben einen Wahnsinnsaufwand betrieben, um sich Chancen herauszuspielen. Das hat dann zur Eckbälle geführt. Und dann waren die einfach, also ich kann mich gerade auch an keine einzige Chance nach Ecke erinnern. Und es ist dann sowas, das kann schon mal passieren. Und ehrlich gesagt, bei der Relegation zwischen Braunschweig und Saarbrücken war das nochmal um Stufe 5 schlimmer, muss man sagen. Und das, obwohl da jede Ecke gefeiert wurde, als wäre jetzt gerade die Vorentscheidung gefallen. Aber solche Kleinigkeiten sind es dann eben. Und dann war es halt letztlich auch eine sehr gute Aktion von Heidenheim, die aber auch nicht zufällig fällt. Also Sienza hat dann quasi den Instinkt, die Bewegung zu machen. Und
aber
richtig,
es war schön rausgespielt, fand ich.
Aber diese Klatschpass-Tief, das ist dann nicht mehr zu verteidigen. Ja. Das war einfach super.
Nee. Und dass Heidenheim das kann, ne? Also
das hat dich gewundert. Na klar kann das Heidenheim.
Mich nicht.
Eben, ich dachte
mich hat es nicht gewundert. Nee, aber es gab Menschen, die hat es gewundert, die... Was, Heidenheim kann offensiv? Echt jetzt? Ja, können sie. Ja, es war toll rausgespielt. Ich fand es richtig, war ein richtig schickes Tor, ja. Mir gut gefallen. Und ich fand es auch toll, dass Warner dran beteiligt war. Das hat mir auch gut gefallen. Und ganz am Anfang übrigens auch Kretzig, ne? Also ganz am Anfang.
Der hat den Auftaktpass, glaube ich, gespielt, ne? Der dann abgeprallt wird.
Ja, ja, da hat es angefangen, ja. Kretzig, Siersleben, ja.
Man könnte es nicht schöner zu Ende erzählen. Und damit ist eben klar, Heidenheim bleibt der ersten Liga erhalten. Ich bin total gespannt, wie man das jetzt angeht, das dritte Erstligajahr, welche Lehren man aus dieser Saison zieht. Ich glaube, dass es aber richtig und gut ist für alle Beteiligten, wenn die jetzt erstmal wirklich versuchen durchzuschnaufen. Also das hat ja auch Frank Schmidt so gesagt, ihr seht jetzt gar nichts mehr von mir, ich bin jetzt raus und das wünsche ich ihm auch sehr, dass er wirklich komplett raus ist.
Du, das ist nicht gut für die Gesundheit, glaubst mir. Also das war echt, nee, das braucht kein Mensch, ganz sicher nicht. Absolut nicht. Also ich bin auch gespannt. Jetzt muss man mal gucken. Gut, Franz Kretzig ist weg leider. Banner wird auch nicht bleiben. Und dann musst du ja wieder schauen. Also links haben wir definitiv Nachholbedarf wieder. Also Jonas Föhrenbach hatte jetzt auch nicht die tolle Saison. Also da war schon einiges ein bisschen, ja. Und er braucht halt auch Konkurrenz. Du hast halt Buschi, der dann positionsfrei, also der dann auf der anderen Seite spielen muss. Aber du brauchst auf jeden Fall links jemanden, ganz klar.
Aber das Gute ist, Petra, auch in der neuen Saison wird man sich wieder in der Underdog-Rolle wiederfinden. Trotz aller Europa-Millionen. Ich sage es dir jetzt schon, Köln und HSV kommen hoch. Alle erwarten, obwohl die mit Zweitligakadern aufsteigen, einfach nur, weil sie etwas sind, ist die Frage, okay, welches sind denn die Teams, die schlechter sind als die beiden, damit wir die irgendwie drin tippen können. Vielleicht werde ich es auch sogar so machen, ich weiß noch nicht. Und dann werden alle wieder Heidenheim dahinter sehen.
Klar.
Und Heidenheim wird aber nicht hinter den beiden landen wahrscheinlich. Ich sage es jetzt schon mal für den Zukunftsmax, für den Tabellentipp. Knick nicht ein. Glaub weiter an Frank Schmidt.
Es kommt drauf an, was die in ihre Kader stecken. Ne? Also wenn ich das jetzt so lese, was kostet Achel? 3,5 Millionen haben sie für den gezahlt.
Ja, aber...
Wie war das mit den 45 Millionen und dem Festgeldkonto? Also da, die werden schon richtig Geld reinstecken in ihre Kaders, glaube ich schon.
Werden sie auch, und sie haben auch diverse Vorteile, um in der Liga zu bleiben. Aber trotzdem, ich glaube, das ist, also wir haben jetzt heute so oft direkt und indirekt darüber gesprochen, dass Heidenheim in dieser Außenseiterrolle, da ist man zu Hause, dass man sich da wirklich wohlfühlt und gut damit umgehen kann. Und warum sollte das jetzt unbedingt so viel schlechter werden zur neuen Saison? Ich sage ja nicht, dass Heidenheim Rang 8 wird und nie mit dem Abstieg zu tun hat. Das kann auch super, super eng werden. Also aber dann
15 nehme ich.
Genau.
15, mehr will ich ja, die reicht mir schon komplett. Und ich bin auch deutlich zuversichtlicher, als ich das vor einem Jahr noch war, tatsächlich. Mhm. Weil ich tatsächlich glaube, wenn ich jetzt noch einmal tatsächlich sage, dann kriege ich wahrscheinlich in Orden, diese Lehren, die man gezogen hat aus diesem Jahr, die halte ich für wirklich sehr, sehr groß. Also wenn man irgendwas gelernt hat, dann, ich glaube, ganz viel hat man ja gelernt. Jeder Einzelne, das war ja... Wenn du so einen kleinen Staff hast und so ein winziges Trainerteam hast, das auch nicht größer werden wird, da nimmst du schon was mit. Also da bin ich mir sehr sicher. Und auf die Kaderplanung bin ich total gespannt.
Dito, das bin ich auch. Aber das ist dann ein Thema für die nächste Saison. Lass uns diese Saison abschließen mit den Saison Awards. MVP, Unsung Hero, Moment der Saison und dann ganz am Schluss darfst du noch ein Fortbewegungsmittel nennen. Wer ist denn dein MVP geworden?
Ja, das ist jetzt ganz schwierig, ne? Das kann nur Patrick Mainka sein. Mhm. Also da gibt's einfach keine Diskussion. Der Mann hat jetzt zwei Bundesliga-Jahre durchgespielt und keine Minute verpasst. Der ist wirklich sowas wie der Fels in der Brandung gewesen. Der war derjenige, der, auch wenn sie am Boden lagen, sie wieder hochgekriegt hat. Es ist ein super, super, super netter Mensch, aber er ist auch wahnsinnig professionell. Also was der auch tut, um so fit zu sein und wie professionell der lebt. Und also das ist ein ganz toller Mensch auch tatsächlich. Also für mich hat der das am Leben erhalten, als es auch ganz, ganz schwierig war. Trotz der Relegation und trotz Leo Scienza.
Und Patrick Mainka ist einer von nur zwei Feldspielern, die alle Minuten in dieser Saison gespielt haben. Mhm. Ja. Einer von nur vier Spielern und ist auf Platz 4 bei den geblockten Schüssen aller Bundesligaspieler, auf Platz 1 bei den abgefangenen Pässen, auf Platz 2 bei den klärenden Aktionen. Also der hat absolute Spitzenwerte. Ja, klar, das sind die absoluten Werte und die sammelt man natürlich auch eher, wenn man bei Heidenheim spielt.
Wir müssen gar nicht so viel über ihn sprechen, finde ich.
Ah, du hast Angst, dass er weggekauft wird. Gut, dann höre ich jetzt auch.
Du, ganz ehrlich, also ich bin mir sehr sicher, dass es eine Menge Vereine gäbe in der Bundesliga, denen würde er sehr, sehr gut tun.
Das glaube ich allerdings auch. Ich glaube, dass man am 34. Spieltag so jemanden zu Gast hatte, ehrlicherweise. Aber die sind im Scouting zu doof, um das zu checken.
vielleicht ändert sich ja das, vielleicht hat ja der neue Trainer entsprechend Einfluss.
Ach so, ja, stimmt, ja. Okay. Das könnte natürlich sein, dass der neue Trainer sagt, ich habe da in der Relegation jemanden gesehen, der hat jedes Kopfballduell gegen uns gewonnen.
Dem helfe ich. Genau. dem helfe ich. Das, Gott sei Dank können die gut miteinander. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendwelche Krisengespräche gibt. Mhm. Also ja, an Paddy da führt kein Weg dran vorbei, absolut.
Aber wirklich. Und wen haben wir dann als Unsung Hero noch?
Das ist, ja, also für mich ist es Tim Sears Leben tatsächlich. Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen der Werdegang. Dieses, ich bin draußen, ich spiele mich wieder rein über die Conference League. Der hat sich so stabilisiert, der war so ein Faktor. Der hat ein paar Tore vorbereitet. Zum einen das alles und zum anderen habe ich einfach so einen wahnsinnigen Respekt vor ihm, als das Bochum-Spiel war und der Zusammenstoß von Kevin Müller. Der war so schnell bei ihm und hat erste Hilfe geleistet. Innerhalb kürzester Zeit völlig ruhig, völlig souverän, genau das Richtige gemacht. Da habe ich echt Hochachtung vor, muss ich sagen. Wenn du so jemanden in deiner Mannschaft hast, das ist viel wert. Also das ist für mich sogar ein ganz großer Unsung Hero tatsächlich. Ich würde aber trotzdem noch zwei Spieler gerne erwähnen, an die man vielleicht nicht gleich denkt. Und das sind Marion Busch und Adrian Beck. Adrian Beck, ähnlicher Werdegang, ausgebildet bei Hoffenheim, über Ulm, Regionalliga etc. Der hat lange gebraucht, dem haben viele die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen und wie der sich reingekämpft hat, was der dazugelernt hat und was das für ein toller, kreativer, offensiver Mittelfeldspieler geworden ist, also da ziehe ich auch meinen Hut davor für. Und der andere ist Marlon Busch. Also Buschi kenne ich auch schon sehr lange und ich kann mich daran erinnern, in den Anfangszeiten, wenn er immer seine rechte Seite runtergelaufen ist und dann hast du eigentlich 80 Minuten vom Spiel gehört, wie Frank Schmidt ruft, Buschi! Der musste immer laufen, der ist ihm immer zu wenig gelaufen. Dann kam die Bundesliga, da ist er nicht so gut reingekommen, da war er viel verletzt. Auch ihm hat man die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen. Er ist jetzt nicht so der Techniker vor dem Herrn, das ist er sicherlich nicht. Und auch ihm unterlaufen Fehler, manchmal auch zwei Fehler zu viel. Aber als es wirklich geklemmt hat, und als die anderen nicht mehr konnten, da war er da. Da war er da, hat sich reingehauen, hat die Leute nochmal hochgezogen. Und dass Marlon Busch von Frank Schmidt mal als unser Aggressive Leader bezeichnet wird, also davon hätte ich auch nicht träumen mögen. Aber es ist jetzt so und da habe ich echt Hochachtung davor. Und eine Zeit lang musste er auf der linken Seite einspringen, was ihm echt schwer fiel. Das war so gar nicht sein Ding, aber er hat's gemacht und hat sein Bestes gegeben. Wie der sich da reingebissen hat und wie der da durchgeht, überall, wo er ihn hinstellt, und jetzt hat er zum Schluss ja wieder nicht gespielt. Also das ist auch so, den finde ich, den muss man einfach erwähnen. Das sind so diese typischen Heidenheim-Spieler, die keiner kennt, die jeder unterschätzt. Und die wahnsinnig wertvoll für die Mannschaft sind und waren.
Dann muss ich jetzt aber auch noch ganz kurz Jan Schöppner erwähnen. Weil der hat doch dann die Lücke, über die wir vorhin gesprochen haben, im Zentrum. Irgendwann hat er sie alleine gefühlt. Man dachte sich so, was ist denn jetzt los?
Was hat er nicht gemacht, ne? Und auch Jan Schöppner war einer, als man aufstieg, der kann doch keine Bundesliga. Tja. Warten. Man muss nur warten. Also das ist schon auch so ein Körniger Typ. Ja, das stimmt. Der hat echt auch eine gute Saison gespielt.
Vor allem, wie oft er die größten Chancen im Spiel hatte. Das war schon fast ein bisschen frech, muss man sagen. Hat auch so manchen Stürmer schlecht aussehen lassen, ehrlicherweise. Dass Jan Schöppner immer wieder seine großen Chancen hatte pro Spiel und andere Stürmer es nicht in der Regelmäßigkeit hingekriegt haben.
Und auch er kommt aus dieser alten Heidenheimer Gruppe, ne? Also am Ende haben tatsächlich die Mannschaft getragen, denen man es nicht zugetraut hat. Und die haben dann am Ende die Mannschaft getragen. Und dann denke ich mir manchmal, naja, vielleicht hätten auch noch die gegangen sind, ihren Teil dazu beitragen können. Aber ja, weiß man nicht. Das ist, wie es ist, ne?
Hauptsache drin geblieben, jetzt nicht in Erinnerung schwelgen. Außer beim Moment der Saison.
Nicht. Vorwärts.
Das da darfst du jetzt nochmal.
Schwierig. Habe ich zwei, ich darf. Also dieses Bild der Heidenheim-Fans in Edinburgh, das hat sich mir eingebrannt. Dieses Singen in Edinburgh nachts. Also das war, ich glaube, das vergesse ich so schnell nicht. Das war sehr, sehr ungewöhnlich und hat einfach auch dieses Glücksgefühl der Leute gezeigt. Also ich möchte die auch wirklich nochmal hervorheben, was die gefahren sind, wo die überall waren. Es waren jetzt wieder 1600 in Elversberg, was die da abreisen jedes Mal. Die Auswärtschoreos, die machen, also das ist... Also wirklich Hut ab, und ich bin dann immer so angefressen, wenn das nicht gewürdigt wird und wenn sich die Welt lustig macht, dann denke ich mir mal, Leute, ihr habt echt keine Ahnung, die sind so großartig, und deswegen möchte ich die auch nochmal erwähnen. Und der zweite Moment war für mich die Szene nach dem Relegationsspiel, als Jensa Frank Schmidt in die Arme gesprungen ist und er ihn quasi wie ein Baby gedrückt und geherzt hat. Also das fand ich auch so sehr bezeichnend für die ganze Saison. als dann so die Erleichterung und die Liebe doch noch durchkam nach so viel Ärger. Das fand ich auch sehr schön. Mhm.
Ja, das war wirklich schön. Und dann fehlt uns jetzt nur noch das Fortbewegungsmittel. Was war diese Saison?
Ja, das ist natürlich 25? Gemein, weil ich die letzte war, ne? Also es war so, dass ich das gelesen habe und dachte, boah, geil, klar, Draisine, es muss eine Draisine sein. Ich verdiene mein Geld mit Schienenfahrzeugen. Ach so. Und wenn ich eines kann, dann das. Und das ist ja ganz klar für Heidenheim, ne? Zuverlässig auf Schienen, du kommst nicht von der Spur ab, bist aber abhängig von deiner Form und deiner Muskelkraft. Der wenigen, die eben drin sitzen und das Ding bewegen. Um dich rum sind hochgezüchtete ICEs und Regionalbahnen, denen du immer im Weg bist und die immer genervt sind, weil du denen das Tempo rausnimmst. Aber du kommst eben doch am Ende ans Ziel. Aber nachdem dann bereits im Forum Erin Mund gemeint hat, Draisine sei ganz klar Frankfurt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann dachte ich mir, ich nehme es doch. Und dann kam Bochum.
Ja, Annalena.
Dann dachte ich mir, nee, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Jetzt ist das Ding weg. Und dann habe ich gedacht, bleibt nur noch eines und das ist der Besenwagen. Der Besenwagen, der am Ende nach dem Rennen die letzten Radieschen einsammelt, die noch am Wegesrand liegen, damit man da endlich die Tür zumachen kann und das Licht aus. Mhm. Und wieder von vorne anfangen.
Und wieder von vorne.
Ein heimischer Besenwagen.
Ja, vor allem der Besenwagen, oft unterschätzt, auf jeden Fall der Underdog, ja, im Rennen, kommt aber immer ins Ziel.
Ja.
Zuverlässig.
Kommt immer ins Ziel, ja. Zuverlässig. Und was auch ganz wichtig ist, der Besenwagen lässt niemanden zurück. Mhm. Er nimmt alle mit, auch die Letzten.
Außer man heißt Leonard Maloney und ist abgesprungen auf halber Fahrt. Aber das ist jetzt dann vielleicht was anderes.
Ja, aber da weine ich heute noch. Ich finde das allgemein bei allen so. Also für Lenny tut's mir wahnsinnig leid. Mir tut's für Niklas Beste leid. Mir tut's für Erin Dingci leid. Weil ich einfach finde, dass die dort, wo sie sind, nicht so eingesetzt werden, wie man sie einsetzen müsste. Und die sind so verschenkt und ich finde das so schade. Und ich möchte sie alle wieder haben und ich krieg sie nicht zurück.
Ja, ja. Aber immerhin hast du die Liga, die erste Liga zurückbekommen und kannst ins dritte Erstliga-Jahr gehen. Und das ist doch vielleicht auch gar nicht so schlecht. Petra.
Ja, ich hoffe.
Das hat große Freude gemacht mit dir. Wir haben auch ordentlich überzogen.
Mit dir auch.
Aber dadurch, dass wir den Abbruch hatten, ist es dir gar nicht so aufgefallen.
Aber ach so, okay.
Ich hatte da jetzt auch keine Lust gegenzusteuern. Warum sich nicht nochmal richtig reinwerfen in diese Heidenheim-Saison? Vor allem, wenn es so Spaß macht wie mit dir. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir wieder die Zeit
genommen hast. Ich danke dir sehr. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich hätte es vermisst, wenn es zu Ende gewesen wäre tatsächlich.
Soll ich dir was sagen? Ich auch. Das ist Heidenheim gehört mit dazu. Vor allem, ich hatte ja von Anfang an so einen Softspot, weil ich mir auch ganz fest vorgenommen hatte, in Zukunft Aufsteiger nicht mehr mit so Vorurteilen zu begegnen, weil mir einfach schon ganz oft aufgefallen ist, dass das am Ende der Saison gar nicht mehr zu dem passt, was man am Anfang der Saison gesagt hat. Mhm. Deswegen habe ich mich mit Holstein Kiel ausführlich auseinandergesetzt und mit Heidenheim ja sowieso, das hast du ja mitbekommen, als sie hochgegangen sind. Und deswegen, ja, und dann einfach zu sehen, dass es auch wirklich genauso ist, wie man es sich vorher angelesen hat, ist nett, muss man wirklich sagen.
Wir sind nett.
Das ja sowieso. Also vielen, vielen Dank dir, liebe Petra.
Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung.
Und ich danke natürlich euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit im Rasenfunk Royal, in dem jetzt nur noch tatsächlich eine weitere Sendung erscheinen wird. Es wird noch den FC Bayern Fokus geben und dann ist finito. Das heißt, Stand heute, 28. Mai, Mittwochnacht, wird es auch kein Schiedsrichtersegment geben, aus diversen Gründen. Ich werde das wahrscheinlich nochmal in Ruhe erklären. Ich muss es aber auch jetzt erst nochmal alles genau planen. Vielleicht überrasche ich euch dann nochmal mit einer Sendung, aber sehr wahrscheinlich haut's aus verschiedenen Gründen nicht hin. Ich glaube aber, mit 20 Sendungen im Rasenfunk Royal seid ihr trotzdem ganz gut versorgt worden. Vor allem könnt ihr mal hochrechnen, wie die Länge jetzt vom Royal gestiegen ist durch die Einzelsegmente. Ich habe neulich angefangen damit und habe dann aufgehört aus Selbstschutz. Deswegen danke euch an dieser Stelle fürs Zuhören. Wie gesagt, es gibt dann eben noch den Bayern-Fokus und dann könnt ihr ja auch sehr gerne, wenn ihr wollt, das vielleicht zum Anlass nehmen, den Rasenfunk zu unterstützen. Denn ihr wisst ja, wir sind Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, die ihr uns auf allen möglichen Wegen zukommen lassen könnt, über Kreditkarte, PayPal oder Dauerauftrag. Auf rasenfunk.de einfach auf den Unterstützen-Button klicken und dann uns gerne etwas zukommen. zukommen lassen. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Abonniert auch sehr gerne unsere anderen Feeds. Wenn ihr Feedback geben wollt, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieser Royal und diese Sendung hier Spaß bereitet hat, dass ihr uns gewogen bleibt und vor allem gesund. Und dann hören wir uns ja bald hier wieder hoffentlich. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.